Rund um den Brustring.
Der Podcast.
Rund um den VfB Stuttgart.
Hallo, hier ist Roberto Hilbert.
Hallo, hier ist Peter Reichert.
Hier ist Herbert Tasky. Viel Spaß im Podcast rund um den Brustring.
Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und dies ist Folge 261 unseres Podcasts und gemeinsam mit dem Chris. Hi.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Und dem Andreas, grüß dich.
Schönen Abend.
Spreche ich heute über zwei Spiele des VfB und zwei Siege. Der VfB feiert den Auftakt in den Europapokal, in die Europapokalsaison 2025-2026 mit einem 2:1 Heimsieg gegen Celta de Vigo. Und am Sonntag danach fuhren wir nach Köln, feierten auch einen 2:1 Sieg und stehen damit jetzt ganz gut da, bevor wir jetzt morgen, wir nehmen am Mittwochabend auf, morgen nach Basel reisen. Und an der Stelle auch nochmal, falls Sie da sind, Grüße an die Basler im Twitch-Stream. Denn auch auf Twitch könnt ihr unsere Podcast-Folgen ja mittlerweile hören und sehen. Und am Sonntag geht es dann im Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim und dann ist endlich mal wieder Pause, Länderspielpause. Tut auch ganz gut nach zwei englischen Wochen in Folge.
Wir so, oh. Ja, international, Lennart so, oh, endlich wieder kein Pfiff.
Das ist schon schön, ja. Aber also diese Phase zwischen Donnerstag spielen und Sonntag spielen und ich war jetzt gegen Celta de Vigo im Stadion, ich war in Köln und ich fahre morgen nach Basel. Das ist schon ein bisschen stressig. Aber ich will mich nicht beklagen. Genau, Gäste haben wir diesmal keine auch, aber es gibt ein aktuelles Thema, ein wunderschönes. Andreas, Rufen Kasper. Es wurde ja schon lange gemunkelt, dass er zu den Bayern wechseln könnte und jetzt wechselt er zum 01.01.2026 zu den Bayern, wird Marketing-Vorstand da, glaube ich, auch.
Genau.
War ja früher President of Asia, also deren Asiengeschäft. Und wechselt jetzt zurück und Verhandlungen mit den Bayern hatten wir zu Genüge im Sommer. Jetzt hat nicht Alex Werle verhandelt, sondern Dietmar Allgeier als Vorsitzender des Aufsichtsrates mit seinem Gegenüber bei den Bayern. Und ich, klar, natürlich, ob man jetzt für einen Marketingvorstand eine Ablöse bezahlen muss, sei mal dahingestellt, aber es gibt wohl laut Kicker, laut Benny Hofmann eine Vereinbarung. Und zwar soll es ein Freundschaftsspiel geben. Es gibt ein Gentleman's Agreement, für ein Freundschaftsspiel, dessen Einnahmen dem VfB zugutekommen sollen. Und Andreas, ich frage dich, wie könnten denn diese Einnahmen generiert werden von so einem Fußballspiel? Wer bringt denn da Geld rein?
Gute Frage. Newcastle? Nee, das ist wahrscheinlich dann Ticketverkäufe. Ich kann mir vorstellen, die kommen hier nach Stuttgart, Testspiel, weißt du, Saisonöffnung 2026, VfB gegen Bayern. Da haben bestimmt alle richtig los. Das wird richtig
auf
gut.
Auf jeden Fall. Weil wenn wir eines mehrfach der Saison haben wollen, ist zu Hause gegen die Bayern zu spielen und potenziell angesichts der Stärke der Bayern auf die Fresse zu kriegen.
Ja.
Also unbedingt. Mal mehr, mal weniger.
Ja, und dann Tickets für 50 Euro. Was sind ja die Bayern?
Also, genau.
Ja. Aber gut, wenn die VfB-Fans nicht kommen, kommen die ganzen Bayern-Fans um den Umland und
stimmt.
Die kann man ruhig das Geld aus der Tasche ziehen. Mit denen habe ich kein Mitleid.
Das stimmt.
Bin ein bisschen überrascht.
Spielen wir auch in München.
Oh Gott. Aber es könnte noch besser. Dann ziehen sie das ganze Geld aus dem Münchner Umland.
Ja. Die können, ja, aber macht das, denn Sinn, jetzt dann in nächster Saison zweimal innerhalb von einer Woche gegen die Bayern zu spielen?
Wegen den Super. Ja,
genau.
Also wenn Bayern Zweiter wird.
Ja, genau.
Das muss erst mal werden.
Ja. Ja, also ich wollte gerade sagen, oder wenn die halt wenn wir sie im Finale, im Pokalfinale schlagen, ja, stimmt, als Doublesieger. Ja. Ne? Mhm.
Dann können sie auch das Spiel dann gewinnen von mir aus, das ist kein Problem.
Chris, erinnerst du dich noch daran, dass wir bei den Bayern seit 2003 ungefähr ein Guthaben?
Ja, natürlich.
Das wegen Felix Magath, ne?
Seit ewig Zeiten haben wir bei den Bayern was gut und ja. The Return of, wir haben was gut. Ich bin mal gespannt, was wir diesmal gut haben. Also,
ja. Ja. Ich habe auch, Ich habe auch irgendwo bei Twitter gelesen, es soll auch noch ein Abschiedsspiel für Horst Held geben, der hat vor 15 Jahren zu Schalke oder ein Ablösespiel. Also ich fand es ein bisschen lustig. Ich meine, man muss jetzt für Rufen Kasper, finde ich, nicht unbedingt ein Ablöse, also keine Ahnung. Aber dann zu sagen oder zu vereinbaren, irgendwie muss es ja zum Benny Hoffmann gekommen sein, dann zu sagen, ja, dann machen wir ein Freundschaftsspiel. So, Leute, wollt ihr uns verarschen? Was wollen wir denn mit dem Freundschaftsspiel gegen die Bayern? Naja, gut. Ansonsten andere aktuelle Themen haben wir eigentlich nicht. Durch den engen Spielplan, oder hast du noch eins, Andreas?
Ja, Nico Kappel ist Weltmeister.
Ah, ja, stimmt. Dritte. Ich habe das nur so nebenher gelesen, ja.
Also Respekt. Genau. Ja. Wir sind hier echt ein Leichtathletik-Club mittlerweile.
Auf jeden Fall. Vor allem für Bewegungsspiel im weitesten Sinne. Also Leichtathletik ist nicht unbedingt immer ein Spiel. Aber ja, auf jeden Fall Glückwunsch, Nico. Genau, letzte Woche haben wir über Leo Neugebauer gesprochen, der Weltmeister ist und der ist, genau, Nico Kappel auch, ja, genau. Herzlichen Glückwunsch und ich glaube, das war schon mit den aktuellen Themen. Wir haben auch viel Fußball zu besprechen, also viel auf dem Platz. Und bevor wir das machen, kommt ganz kurz unser Werbeblock. Wenn ihr uns finanziell unterstützen könnt und wollt, dann könnt ihr das gerne über Patreon tun oder über PayPal. Bei Patreon geht es um einen kleinen monatlichen Beitrag. Wer neu einsteigt, der kriegt ein Starterpaket vom Erik zugeschickt. Das hatte Erik vor 2 oder 3 Folgen hier präsentiert. Eine Sturmhaube. Solltet ihr vielleicht nicht morgen in Basel anziehen. Wir haben ja mitbekommen schon, dass Leute mit Pyrotechnik schon in Basel hops genommen wurden jetzt heute. Die sich gedacht haben, wir reisen mal einfach einen Tag früher an. Das merken die bestimmt nicht. genau, und je nachdem, wie sehr ihr uns unterstützt, kriegt ihr eine Belohnung. Der Daniel beispielsweise unterstützt uns mit $10 im Monat auf dem Karl-Allgäuer-Level. Wird deswegen genauso in jeder Folge genannt wie der Unterstrich-Zylinder auf dem Timo Hildebrand-Level mit $5 im Monat. Und stellvertretend für alle Unterstützerinnen und Unterstützer auf dem Kakao-Level, dem $2 im Monat-Level, nennen wir diesmal den Daniel. Das ist aber nicht der gleiche, der uns auch $10 im Monat zukommen lässt. Und wenn ihr uns nicht monatlich nur stützen wollt, sondern ein bisschen unabhängiger, dann könnt ihr das sehr gerne über PayPal tun. Und wir setzen das Geld natürlich ein, um den Podcast hier am Laufen zu halten, um diese Aufnahmesoftware, die ihr auch hier im Stream seht, oder diese Aufnahme-Webseite, zu finanzieren. Ich habe mir diesen schönen, noch ist es ein Whitescreen, ich will mir für nächstes Mal noch eine Green-Screen-Lösung da reinbasteln, aber so ein Ding, damit das ein bisschen ansprechender aussieht bei mir, habe ich mir gekauft. Von diesem Geld fließt natürlich alles in die Produktion dieses Podcasts und der Aufrechterhaltung von Blog und Podcast, und alles, was ihr darüber wissen müsst, findet ihr unter rundumdenbrustring.de/support. Und wir steigen ein mit, man sieht es nicht so richtig, Stuttgart International, VfB gegen Celta de Vigo. Und Andreas, wenn wir auf die Aufstellung gucken, dann fällt auf, dass Jeltsch und Hendricks die Innenverteidigung bildeten. Kai Chabot, der ja vor dem Spiel auch noch interviewt wurde, wie toll das ist, erst international, sein erstes internationales Spiel. Oder hat er mit Köln schon mal damals international gespielt? Ich glaube nicht, oder? Ich weiß es nicht. Und dann natürlich die Rückkehr nach Köln für ihn. Genau, die beiden in der Innenverteidigung, kein Chabot. Konntest du es nachvollziehen?
Nein, ich war auch sehr überrascht darüber. Also ich habe irgendwie gedacht, dass er vielleicht verletzt ist oder so. Ich meine, dann später wurde er nicht eingewechselt. Also, dass er auf die Bank muss, ist klar, aber vielleicht, wenn da nicht eingewechselt wird, dann kann ich mir nur erklären, dass er nicht fit war, dass er einfach die Pause bräuchte, und ja. Also ich war auch überrascht. Aber ich kann mir das nicht sportlich erklären, weil ich fand ihn jetzt auch nicht so dramatisch schlecht.
Ja, vor allem, wir hatten ja eine relativ lange Pause. Wir haben ja freitags gegen St. Pauli gespielt und dann hast du ja fast eine Woche Pause zwischen den Spielen gehabt. Was ich mir vorstellen kann noch, ist, dass man gegen Celta de Vigo nicht unbedingt damit gerechnet hat, dass man so viel rausköpfen muss hinten, anders als gegen Köln. Und dass man ihn dann halt einfach für Köln schonen wollte, was ja dann schon drei Tage später war. Ansonsten Asignon hinten rechts, eigentlich größtenteils die gleiche Startelf fast wie gegen St. Pauli. Was ich interessant finde, gerade wenn wir noch mal auf das Köln-Spiel danach gucken, habe ich auch verschiedentlich gelesen, dass man eher im Europapokal mit der ersten Elf spielt und in der Liga, die ja eigentlich unser Brot- und Butter-Geschäft ist, dann eher die zweite Garde, wie halt Karasor, Führig ranlässt. Chris, ich nehme dich mal kurz rein. Hat sich das auch verwundert, dass man in der Liga dann eher die nicht so spielstarke Elf eher reinnimmt?
Ich glaube, dass es tatsächlich jetzt nicht so ist, sondern ich glaube tatsächlich, dass wir inzwischen eine Mannschaft haben, wo wir auf verschiedene Gegner anders aufstellen können.
Mhm.
Und gegen Celta de Vigo war ja die Ansage auch, dass Ramon Hendricks da diese Räume schließen soll, weil es sehr laufintensiv war. Und ich glaube, da war es ganz geschickt, dass man den da hat. Weil ich glaube, das wäre nicht das Spiel für Jeff Chabot gewesen. Und ich würde mal sagen, das Trainerteam hatte recht.
Ja, auf jeden Fall. Ich gucke auch gerade auf die Aufstellung, die ich mir aus dem Kicker heraus kopiert habe. Hendricks Aubiner 1,5. Und besonders nett ist natürlich Hendricks und Jelsch mit ihren blondierten Haaren. Bei Demirovic ist zum Glück schon wieder rausgewachsen, glaube ich, mittlerweile.
Ja.
Genau. Wie auch immer. Das Spiel ging los und Nübel hat sich zuerst, Alex Nübel hat sich zuerst ein, zwei Ballverluste geleistet. Iago Aspas, das Celta Vigo Urgestein, schießt dann drüber in der dritten Minute. Aber auch der VfB hatte eigentlich ganz gute Chancen. Leveling, der den Nachschuss nach dem Kopfball übers Tor setzt. Insgesamt fand ich, Andreas, der VfB hat eigentlich relativ gut die Kontrolle übernommen, also auch in der ganzen ersten Halbzeit. Viele Bälle im Mittelfeld gewonnen und dann ging es mir ehrlich gesagt zu langsam. Wie fandst du es?
Also, ja, ich stimme dir zu. Ich war ein bisschen überrascht darüber, wie schwach eigentlich Vigo war. Ich weiß nicht, ob man das so richtig gesehen hat, oder ob ich das richtig in Erinnerung habe, aber denen ist ganz schön öfter Ball versprungen irgendwie.
Ja.
Also ich erinnere mich, die hatten die richtig gute Konteraktion auf dem rechten Flügel und dann stolpert er den Ball ins Aus und ich dachte, Alter, haben wir Glück.
Ja.
Dass Living die nicht reinmacht, das ist eigentlich ein klares Tor, das muss er machen. Da habe ich mich echt darüber extrem geärgert. Und ja, VfB hat dann die Kontrolle genommen, wie du gesagt hast, auch langsam dieses typische, langsame, geduldige Aufbauen durchgezogen, auch weil Vigo wahrscheinlich sehr tief stand und man hat irgendwie versucht, ein bisschen rauszulocken. Das hat dann aber nicht funktioniert, dann hat man sehr oft auf die Flügel verlagert, sehr viele Flanken geschlagen.
Ja. Ja, also was mich überrascht hat, ist, dass du gerade, weil das heißt ja immer so diese ersten zwei Sekunden nach dem Ballgewinn, da ist der Gegner noch so unsortiert, dass du eigentlich da perfekt zuschlagen kannst. Und dann siehst du, wir gewinnen also den verspringten Ball an der Mittellinie oder wir kämpfen uns den. Und dann wird erstmal ganz langsam aufgebaut, bis wir alle in Position gelaufen sind. Und das hat mich ein bisschen gestört, weil, also man kann ja schon mal das Ende vorwegnehmen, also der 2-1-Sieg war ja hochverdient für den VfB. Celta Vigo hatte ja kaum, die hatten mal eine Chance, diese erste Chance von Iago Aspas am Anfang und dann hat Jutkla, wenn er so ausgesprochen wird, nochmal aus Spitzenwinkel vorbeigeschossen Mitte der ersten Halbzeit, aber da kam ja nicht viel und die haben uns auch nicht hinten reingedrückt, ganz anders als Köln dann am Sonntag und da hätte man eigentlich schon, also ich fand, man hätte schon zur Pause eigentlich 3-0 führen müssen und hätte es am Ende nicht so spannend machen müssen. Am Ende, aber es ist natürlich das Klagen auf hohem Niveau, wenn du am Ende trotzdem das Spiel gewinnst. In der 35. Minute, Chris, macht Demirovic, den Spieler Ilex Moriba, den wir noch aus Leipzig kennen, in der gegnerischen Hälfte. Ich fand auch gerade für jemanden wie Demirovic, der ja dann doch durchaus mal am Pühlen ist vorne, mich hat die gelbe Karte ein bisschen geärgert, weil ich fand es sehr unnötig, sich die da zu holen.
Och, es war ein Ex-Leipziger, also. ja, ist vielleicht auch ein bisschen eine harte Gelbe. Also klar war es unnötig, ob man da aber gelb ziehen muss. Ich meine, ich glaube, wir haben an dem Abend schon andere Fouls gesehen und das war, glaube ich, die erste Gelbe, wo es dann gab. Und dann ausgerechnet noch gegen Demirovic. Oh, ich fand's im Stadion, muss ich sagen, fand ich es übertrieben, weil da ist schon andere Szenen für mich einfach auch gab, wo es eigentlich hätte auch schon gelb geben können. Und so ein bisschen internationale Härte, ja. Demirovic hat es halt mal getestet, der hat halt die internationale Härte, der bringt die mit. Ja, der Schiedsrichter hat es sie wohl nicht. Und ja, doof halt, klar. Gerade wenn einer wie Demirovic gelb hat. Aber ja.
Ja.
Als Captain musst du auch mal ein Zeichen setzen.
Das stimmt. Also es ist ja mit dem letzten Endes dann auch gut ausgegangen. Ich habe mich noch ein bisschen geärgert, weil das ist jetzt nicht so der, den du dann auch auswechseln willst, weil er gelb vorbelastet ist. Es gab noch eine Chance von Asignon in der 38. Minute, Andreas, und die habe ich eigentlich schon drin gesehen. Das war ein ganz schön strammer Schuss, oder?
Ja, also starke Parade von Rado. Asignon hat auf jeden Fall einen guten Schuss. Also der ist noch ohne Tor, gell?
Der ist bisher noch ohne Tor, glaube ich, ja.
Ja, also der hat es jetzt auch langsam verdient, mal ein Tor zu erzielen. Habe ich ihn auf jeden Fall gegönnt.
Ja.
Aber es war so wirklich auch die einzige wirklich gefährliche seit der Leveling-Chance.
Ja, ja, ja. Ja, und also mich hat das nur so ein bisschen, also im Stadion hat er mich ein bisschen genervt, gefühlt stand er immer irgendwie im Weg rum auf dem Flügel. Ich habe mir dann hinterher sagen lassen, dass das nicht so war, dass er ein gutes Spiel gemacht hat, aber gerade in der ersten Halbzeit, wo ich ihn dann direkt halt in der vor der Kurve vor mir gesehen habe, also wenn ich mal was gesehen habe, aber ich war auf den Stehplätzen, dann hatte ich meistens das Gefühl, er steht ein bisschen im Weg rum, aber unterm Strich hat er, glaube ich, echt ein gutes Spiel ja. gemacht da auf seiner Seite. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist die Verletzung von Finn Jeltsch. Der hat sich im Zweikampf verletzt, ist so irgendwie doof mit dem Bein aufgekommen. Ich weiß nicht, also im Stadion hat man es logischerweise nicht gesehen. In der Zusammenfassung habe ich es jetzt nicht mehr vor Augen. Aber was sich so ein bisschen durch die Saison zieht, sind schon so diese ungünstigen Verletzungen. Ne? Also wir hatten Undav, dem der Maschino von Gladbach aufs Bein fällt. Jetzt haben wir Jeltsch, der ausfällt. Wir haben Justin Diehl, der auch ausgefallen ist. Rakes, dem war das im Supercup, wo ihm das Gesicht zertrümmert wurde. Ja. Genau. Also ja, und gerade auch.
Ist dann faul. Also.
Genau, ja, genau. Ja klar, aber nichtsdestotrotz merkst du halt schon irgendwie in unserer Innenverteidigung, du musst immer wieder durchwechseln, jetzt war Jeltsch endlich wieder fit. Und Rakes, der ja auch nicht so die besten Spiele hatte im Supercup und gegen Union war das, glaube ich. Genau, jetzt muss halt wieder Rakes ran. Aber ist schon ein bisschen nervig. Und natürlich, Jeltsch jetzt fällt jetzt mit einem Muskelfaserriss in den Adduktoren. Genau. Fällt jetzt wieder bis auf Weiteres aus, was natürlich auch nicht so geil ist. Genau. Und natürlich musste der VfB dann direkt wechseln, aber so ungefährlich wie Celta de Vigo war, hat mich mir jetzt da keine großen Gedanken gemacht. Also die Chance von Asinio war eigentlich die beste. Chris, was war denn dein Gefühl zur Halbzeit, als es noch 0-0 stand?
Mein Gefühl war, lauf bitte nicht in den dummen Konter und macht einfach so weiter, dann werden die Chancen auf jeden Fall kommen, weil es für mich dieses so ein Spiel war gegen einen defensiven Gegner, gegen einen sehr defensiv eingestellten Gegner, und das haben wir in der Bundesliga auch. Und sie sind ruhig geblieben, sie haben sich denen mehr oder weniger schon auch zurechtgelegt und sie haben halt diese Lücken gesucht. Das ist auch jetzt am Sonntag gegen Köln so ein bisschen, hat sich auch in den Karten gespielt, diese Vorangehensweise oder Herangehensweise. Und deswegen, ich war frohen Mutes, weil da war noch alles drin, da war alles möglich. Und es war mehr so dieses, okay, wir machen das erste Tor, oh Gott, hoffentlich laufen wir nicht in den Konter. Und das war echt ein ganz angenehmes Gefühl. Und ich war nicht betrunken.
Ja, man hat ja auch einmal gesehen, was Vigo konnte und was sie vor allem nicht konnten. Also da kam einfach nicht viel. Und du hattest auch nicht das Gefühl, also klar, man hat natürlich immer Angst und gerade die letzten 5 Minuten waren dann auch wieder so Pokalfinal-Vibes. Aber wenn du mal ganz kurz nüchtern drauf schaust, musst du eigentlich in dieser ersten Halbzeit höher führen und du musst es eigentlich nur hoffen, dass die jetzt genauso verpennt aus der Pause kommen, die Spanier oder die Galizier, und wir ein bisschen wacher rauskommen. Und das war dann auch der Fall. Der VfB direkt weiter am Drücker nach der Pause und in der 51. Minute macht Badreddin Buanani sein erstes Pflichtspieltor für den VfB, und was für ein geiles Ding. Nübel hat den Ball ich finde, Nübel hat das so ganz schön formuliert. Die Spanier sind zwar im Kopfball stark, aber sehr langsam. Und dann schlägt er den Ball hinter die Viererkette von Celta de Vigo. Und Buanani lässt ihn einmal auftropfen und lupft ihn dann über den herausstürzenden Radu ins Tor. Es war leider auf der gegenüberliegenden Seite von der Cannstatter Kurve. Deswegen konnte ich es nicht in voller Pracht bewundern. Aber Chris, das war schon ein Traumtürchen, oder?
Das war herrlich, weil ich glaube, der Erik, der neben mir stand, der hat es gar nicht gerafft.
Das war noch viel besser. Ich auch nicht. Ich hab's auch nicht gerafft. Und einmal schreien Tor und ich, hey, was ist passiert? Haben die ein Tor geschossen?
Ja, nee, das war, weil ich stand da und sehe das, wie der Ball fliegt von Hübel und der trifft den ja, also ein Butterding, technisch einfach brillant. Und ich sehe nur, das Ding fliegt da rein und ich so, what? Also, kann man, glaube ich, mal so machen. Das war geplant, definitiv.
Mhm. Ja, auf jeden Fall, wurde ja auch gesagt dann. Ne? Ja.
Und wenn wir, sind wir da auch da wieder, wenn wir auch es schaffen, solche Tore sogar schon zu machen, ey, puh, wir sind einiges variabler geworden. Und Das ist einfach für mich ein schönes Beispiel gewesen, dass es früher Spieler gab, die vielleicht technisch gut waren, aber nicht so schnell. Dann gab es David Odonko, der war einfach nur schnell. und jetzt haben wir halt Spieler, die sind schnell und technisch verdammt gut.
Ja.
Ich weiß auch nicht, ob bei allem Respekt, ob das ein Chris Führig das gleiche Tor gemacht hätte. Ich glaube, der wäre eher, hätte den Ball versucht anzunehmen und hätte dann Kopf runter und wäre gegen Torhüter gerannt. Ja. Deswegen, ich fand's geil, das so zu machen. Mega, mega gut, so frech das zu machen. Einfach den Mut auch zu haben. Das alles hat Buanani da zusammengebracht. Und das in einem seiner ersten Heimspiele, das mal auch nicht vergessen, neu im Verein und dann so ein Ding machen, ey.
Ja.
Könnte ein sehr, sehr guter Auftakt sein für den jungen Mann.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und einfach, wie gesagt, dieses Selbstbewusstsein haben, das einfach zu machen, ja. Also wirklich dann zu gucken, okay, einmal auftropfen lassen und dann rein mit, okay, Radu machst ihm auch einfach, aber trotzdem. Also du könntest auch versuchen, beim Torwart vorbeizugehen und irgendwie locker einzuschieben. Nein, er nimmt ihn direkt. Und das ist ein Selbstbewusstsein, was der Mannschaft, glaube ich, auch einfach gut tut, dass du so Tore machst.
Kurze Anekdote an alle, die nicht im Stadion waren. Holger Lasa hat dann den falschen Torschuss. Ja,
stimmt. Ja. Stimmt, ich auch noch. Und mit der Nummer, was hat Elkanus 11? Ja, ne?
Ja.
Ja, genau, mit der Nummer 11 Elkanus. Und dann irgendwann wurde dann Buana nie angezeigt. Ich so, was ist denn jetzt los? Aber ja. Ja, das stimmt, das war ganz amüsant. Ja, genau, aber auf jeden Fall auch eine hochverdiente Führung. Und dann, ich dachte die ganze Zeit, ach, der Iglesias, die haben sie draußen gelassen. Und war dann ganz überrascht, als er plötzlich das 2-1 gemacht hat am Ende. Der wurde direkt nach dem Tor eingewechselt. Und ich habe das nicht mitbekommen. Ich habe schon gedacht, was wollen die den Iglesias nicht reinbringen? Ja. Wieso lassen die den denn draußen die ganze Zeit? Nee, der kam in der 52. Minute. Weil klar war, okay, es muss Celta de Vigo was machen. Die wollten ja nicht ohne Punkte rausgehen. VfB drehte weiter auf, viele Schüsse aufs Tor. Celta de Vigo wechselte dann nochmal dreifach. In der 62. Minute, die habe ich jetzt nicht alle aufgelistet. Und dann kommen wir schon zum 2:0 in der 68. Minute. VfB hat eine Ecke. Und Elkanus, diesmal wirklich, spielt mit Stiller einen Doppelpass, legt sich dann den Ball schön von der linken Seite vor mit rechts und knallt ihn dann in einen langen Winkel und entscheidet damit das Spiel. Und Elkanus ja schon mit seinem zweiten Pflichtspieltreffer jetzt für den VfB. Also da muss man echt sagen, klar, der ist gerade erst gekommen und die Saison ist noch lang. Aber Chris, da kann man wirklich schon nach ein paar Spielen sagen, das ist auf jeden Fall ein Volltreffer, oder?
Ich würde es noch nicht ganz wirklich als Volltreffer sagen. Er hat auch einen extrem guten Start gehabt.
Mhm.
Und wenn er so weitermacht, wird es ein absoluter Volltreffer. Und dann ist wirklich so ein bisschen die Frage, die ich auch schon irgendwo jetzt, glaube bei Blue Sky gelesen habe, wie kam der VfB an so einen Spieler für dieses Geld? Ich nehme das. Das ist, wenn das wirklich so alles so weitergeht auch, dann hat, wie sagen die jungen Leute, Wohlgemut gekocht.
Ja, ich denke, das kann ich dir beantworten. Ich denke einfach, dieser Reiz, sich auf internationale Bühne zu präsentieren, das ist dann egal, wie dein Verein heißt, wenn du international spielst, also je höher, desto besser, desto attraktiver bist du halt auch für solche Spieler. Ich meine, erinnert euch doch damals, Union Berlin hat fast Isco verpflichtet, hat fast Bonucci verpflichtet. Und ja. Isco ist ja nur nicht gekommen, weil er doch nicht in der Europa League spielen dürfte. Das war der einzige Grund, wieso er am Ende gesagt hat, nee, ich kann Bock auf euch.
Ja, und ich meine, wenn du halt mit Leicester wieder abgestiegen bist in die Championship, kannst du um einen international spielen, offensichtlich. Die Championship ist schon eine ziemlich starke zweite Liga, aber ist halt auch nicht, dennoch nicht vergleichbar mit der ersten Liga. Und er hat ja aber auch ganz offen gesagt, dass er sein Fanziel ist, irgendwann bei Real zu spielen. Wenn er so weitermacht, gerne. Ja.
Auf jeden Fall.
Ja, und wenn du das transparent sagst und nicht irgendwie sagst, guck mal hier, ich habe schon als Kind in VfB-Bettwäsche geschlafen, jetzt schieße ich schon wieder irgendwelche Tore für Newcastle in der Champions League, habe ich gesehen.
Stellt euch vor, in 5 Jahren Mittelfeld Real, Cemba, Elkanus,
und Stiller.
Ja. VfB bildet aus.
Ja, ich kann sagen, VfB bildet aus. Genau, also 2:0 für den VfB und genau, war auch kein Abseits, das wurde noch geprüft, ob dann irgendwie Leveling da im Abseits stand, war aber alles. Ich habe mich auch gefragt, was sie prüfen wollen bei so einem geilen Tor. Aber gut, das habe ich mich beim Tor von Undav gegen Lennart, Real auch gefragt letzte Saison.
Der Schütze wollte dieses schöne Tor auch nochmal sehen.
Ja, das stimmt. Und zwar aus der, aber nicht so lange wie wie der Herr Jöllenbeck das Foulspiel am Sonntag.
Da reden gut. Wir später drüber.
Ja. In der 70. Minute wechselte dann Sebastian Hoeneß aus. Karasor kam für Schema rein und Tomasch für Elkanus. Wie fandst du Schema in dem Spiel, Andreas?
Sehr gut. Also er hat mir sehr gut gefallen. Also immer wieder schön die Bälle öffnet. Er hat sich gegen Pressing sehr gut gelöst. Mhm. Da hat man ja dann den direkten Vergleich mit Karasor immer mal gehabt. Also ich glaube, der hat auch mal richtig so eine richtig schöne Pirouette oder so gedreht und sich einfach an 2-3 Vigo-Spieler einfach vorbeigestellt hat. Also das war richtig cool. Abgezockt der Junge. Ich feiere das komplett. Das ist wieder ein richtig guter Transfer und ich kann es kaum erwarten, ihn nochmal spielen zu sehen. Also
ja, nochmal. Also.
Nochmal, ja.
Genau. Celta Vigo musste jetzt natürlich ein bisschen mehr machen und das taten sie ja auch. Es kam aber wirklich nicht so wirklich viel bei rum. Also ich habe auch nach dem 2:1, über das wir gleich noch sprechen, so richtig das Aufdrehen, also das wirklich, was wir jetzt in Köln dann hatten, nachdem wir da in Führung gegangen sind am Sonntag, das hat mir irgendwie bei denen komplett gefehlt. VfB wechselt dann nochmal Führig, kann man für Buonanni und Wagnermann für Leveling in der 81. Minute. Und eigentlich war das Spiel im Sack. Chris, und dann kam die 86. Minute. Atakan Karasor hat den Ball vom eigenen 16er mit dem Rücken zum Gegner und kriegt ihn abgeluchst. Und der Ball kommt dann zu Iglesias, der den einschiebt. Ich glaube, Nübel kann da relativ wenig machen. Der ist auch, glaube ich, nicht darauf vorbereitet, dass sein Kapitän da so einen Bock baut. Ja, was hast du zu dem Gegentor und gerade jetzt in der Situation, in der Karasor sich befindet, wo im Schema so ein bisschen Rang abgelaufen hat auf der 6?
Unsere erste Reaktion war tatsächlich so, okay, Hoeneß hatte keinen Bock auf ein einfaches Ende vom Spiel mit Karasor und Wagnermann reinzubringen. Und das andere war, boah, du hast in der Szene gesehen, dass unser Kapitän gerade anders beschäftigt ist oder vielmehr mit sich beschäftigt ist. Ich kann mich erinnern, dass er solche Szenen auch schon in anderen Spielen mal hatte, wo er dann einfach hart angegangen wird und dann hart auch den Ball da verliert. Und da hat's Celta richtig, richtig gut gemacht und richtig stark gemacht. Und für Karasor war es halt wie so der nächste Nackenschlag. Ich würde jetzt sagen, seine Zeit ist abgelaufen, aber seine Uhr tickt, sagen wir es mal so.
Ja, und das muss man ja noch nicht mal unbedingt an so einem Stockfehler festmachen. Also ich meine, auch Wagner mal mit seinem Eigentor im Pokalfinale, also das ist nichts, was irgendwie zu Sachen entscheidet, aber sag mal so, es hilft halt in der öffentlichen Bewertung jedenfalls nicht. Mhm. Und wenn wir gleich noch aufs Köln-Spiel kommen, da fand ich ihn jetzt auch, gerade in so einem Spiel, wo der Gegner wirklich on fire ist, fand ich ihn jetzt auch nicht so überzeugend. Und mir war dann wesentlich wohl, als Schema dann drin war. Es wurde unnötig spannend am Ende, aber der VfB brachte die 3 Punkte über die Ziellinie. Da wolltest du noch was sagen, sorry, Andreas.
Ich wollte sagen, ich habe so damit gerechnet, dass sie noch das 2:2 machen.
Ich auch.
Ich habe so damit gerechnet, ich hätte am liebsten mein Handy genommen und hätte gewettet.
Ja. Ich nicht, aber ja, es ist natürlich, man kennt ja seinen VfB. Auf der anderen Seite, gut, ich meine, gegen St. Pauli war es relativ eindeutig, aber auf jeden Fall wurde es am Ende nicht mehr spannend bei einer 2-0-Führung. Gegen Köln war es ja ähnlich, da war es noch spannender, aber zweimal ein 2:1 über die Zeit gebracht. Auch das ist was uns in der Rückrunde nicht so häufig gelungen ist. Und das ist nicht nur Glück, glaube ich, wenn es in 2 Spielen in Folge so klappt, sondern auch ein bisschen auch wirklich die Cleverness, sowas über die Zeit zu bringen. Also gerade gegen Köln hat man es ja dann gesehen, wie wir wirklich den Ball vom Tor weggehalten haben und uns eben nicht, wie wir das schon verschiedentlich getan haben, hinten reingestellt haben und uns darauf verlassen haben, dass wir schon alle jede Flanke da rausballern von hinten. Ja. Unsere Hörerinnen und Hörer haben geschrieben zu diesem Spiel. Der FW1893, regelmäßiger Kommentator, schreibt: Überzeugender Sieg zum Auftakt der Europa League, 2 sehr schöne Tore unserer Neuzugänge. Das erste Tor super eingeleitet von Nübel und sensationell abgeschlossen von Buonanni. Die Spannung am Schluss war total unnötig. Zudem Hendricks mit einem tollen Spiel. Genau, also den fand ich auch echt stark. Der RST hat nur die zweite Halbzeit gesehen, aber was der VfB da gezeigt hat, war schon echt stark, dominant und den Kampf angenommen. Keinen Ball aufgegeben, Karasor mit dem Patzer heute endgültig seinen Stammplatz verloren. Über Karasor haben wir schon gesprochen. Genau, aber so dieses, was uns ja dann gegen St. Pauli auch gefreut hat, diese Reaktion, die Mannschaft auf das Freiburg-Spiel gezeigt hat. Ich fand, Chris, da hat man, was das angeht, die Fortsetzung gesehen in diesem Spiel, auch wenn man ein bisschen zu wenig aus seinem Ballgewinn gemacht hat, oder?
Ja, absolut. Kann ich, glaube ich, gar nicht viel mehr sagen. Also ganz genau das, ja.
Ja, ja. Erste Regel beim Interview, keine Ja-Nein-Fragen stellen. Und der Dentrassi schreibt, man spielt immer so gut, wie es der Gegner zulässt und Celta Vigo hat recht viel zugelassen, fand den Auftritt des VfB aber insgesamt stark. Idealerweise wäre der Sieg höher ausgefallen und zu null, aber gerade offensiv sind viele Spieler dabei gewesen, die noch nicht lange zusammenspielen. Von mir Daumen hoch. Ja, also ich fand auch, Celta Vigo hätte ich stärker erwartet als Sechster, Siebter waren sie, glaube ich. Mhm. Der Primärradivision hätte ich beinahe gesagt, oh Gott, bin ich alt. Der La Liga letzte Saison, auch wenn sie jetzt momentan ja, die haben immer noch kein Spiel gewonnen jetzt. So, ich weiß nicht, wie sie am Wochenende gespielt haben. Aber bis einschließlich letzte Woche Donnerstag hatten sie noch kein Ligaspiel, noch kein Saisonspiel gewonnen. Einerseits, wie gesagt, eigentlich letzte Saison gut in der Liga mitgehalten, die Saison nicht so gut, aber dennoch, also es ist eine Mannschaft aus einer Top-5-Liga und die so im Griff zu haben, finde ich, das ist schon ein gutes Zeichen eigentlich, oder?
Sie haben übrigens verloren gegen den Aufsteiger FC Elche.
Oh, okay, ja, also ich glaube, Celta Vigo hat keine so gute Saison wie letztes Jahr. Die haben auch, glaube ich, wir hatten ja darüber gesprochen, die haben ja zwei Spieler an Wolverhampton verloren. Ich glaube, die hatten schon ganz schön Substanzverlust. Aber nichtsdestotrotz, also ich finde, wie ich gerade sagte, eine Mannschaft aus einer Top-5-Liga, die sich für den Europapokal qualifiziert hat, das ist jetzt auch keine Laufkundschaft. Über Basel sprechen wir dann nachher noch, das ist das ähnlich. Habt ihr noch was zu diesem Spiel?
Also, war das jetzt eine Überleitung, Laufkundschaft Basel, oder?
Nee, aber ich meine, es ist ja wieder ein Europapokalspiel und auch da denkt man ja, okay, Schweiz, können wir nachher noch drüber sprechen. Letzte Saison haben wir den damaligen, meine ich, Schweizer Meister und Pokalsieger sogar, weiß nicht, ob Bernd das Double geholt hatte in der Vorsaison, mit 5-1 bei uns aus dem Stadion geschossen. Was natürlich schwierig macht. Ich meine, Bern steht jetzt schlechter da, glaube ich, als Basel. Ja, schauen wir mal. Habt ihr noch was zu dem Spiel? Oder sollen wir so weitergehen zum Auswärtssieg in Köln?
Eine Sache, ja. Auch wegen Stadionerlebnis. Ja. Ich finde es so cool, dass man das Spiel auf der Anzeigetafel betragen hat. Wieso geht das nicht in der Bundesliga?
Das war bei Champions League auch schon letzte Saison. Echt? So.
Mhm. Null aufgefallen.
Ja, naja.
Ich habe auch noch was. Es war wieder eine tolle Choreo.
Stimmt.
Ah, ja.
Das stimmt.
Vergesst mir nicht die Choreos.
Also ja, das stimmt.
Das ist eine Gewohnheit wird mit den Choreos, aber das war auch wieder echt der Knaller.
Ja, und ich habe vor allem, ja, du hast völlig recht, ich habe das überhaupt nicht, also ich habe das Spruchband, das war ja diesmal ein Spruchband und Faden, also Fadenmeer und Spruchband und ich habe das, weil ich so aufs Spiel konzentriert war und aufs Fadenmeer und nach vorne geguckt habe und halt angefeuert habe und so und Stuttgart kommt gesungen habe ich das Spruchband überhaupt nicht gesehen. Ich habe das erst hinterher in Bildern gesehen und ich finde es schon ein bisschen geil auch, dieses Selbstbewusstsein, auch basierend natürlich auf dem Text von dem neuen Lied jetzt. Und wir holen dieses Mal den Europapokal, das wurde ja dann auch nach dem Schlusspfiff in Köln, wurde das Lied auch nochmal angestimmt. Jeder weiß, ganz Europa weiß, wir sind heiß und holen dieses Mal den Europapokal. Ist schön knackig vom Text her und ja, es ist also klar, ich meine, auch schon letzte Saison haben sich Leute drüber lustig gemacht über eine Choreo, wo dann irgendwie drin stand, auf der Jagd nach dem Henkelpott, ey, ganz ehrlich, aber also was willst du denn schreiben? Ja, wir würden gerne ganz gut mithalten, mal schauen, wie weit wir kommen. Nein, natürlich nicht.
Wir spielen auch mal mit.
Genau.
In der Bundesliga.
Platz 9 in der Bundesliga und Gruppenphase Champions League ist okay, ole ole. nee, also ganz ehrlich, Werner hat ja schon früher gesungen, wir holen den UEFA Cup und wir werden deutscher Meister.
Meister. Also,
genau. Und wir saufen bis zum Tod. Nee, also genau, geile Choreo, geile Spruchband hat mir auch sehr gefallen, als ich da hinterher gesehen habe im Stadion. Das ist mir, habe ich einfach nicht mitbekommen, das Spruchband dann über dem Oberrang. Gut, jetzt würde ich sagen, aber gehen wir zum 2-1 in Köln und ich vielleicht auch nochmal vorab zum Thema Köln. Ich war da und Köln ist für mich immer noch eine der schönsten Auswärtsfahrten. Mhm. Ja. das Stadion, also schon allein dieser Weg zum Stadion, also okay, das letzte Stück durch Köln durch ist echt nervig, da die Aachener Straße hoch, bis man dann auf diesem Waldparkplatz ist und von diesem Waldparkplatz wieder runter. Aber die, wenn du dann über diese Rasenfläche zu diesem Stadion läufst, was echt, also unseres ist natürlich schöner, aber es hat irgendwie was, ja. Das ist schon echt cool. Das Einzige, was mich jetzt genervt hat, ist, dass man nicht mehr zwischen diesen beiden Backsteinbauten da durchgehen kann, sondern man muss außenrum. Die haben dann versucht, ein bisschen Fantrennung. Aber also, wie gesagt, von außen zum Stadion laufen in Köln ist schön. Der Gästeblock ist eigentlich auch geil, wenn er nicht nur einen Ein- und Ausgang hätte. Das ist ein bisschen nervig. Aber ansonsten richtig geiler, großer Gästeblock. Du hast oben drüber, hast du VfB-Fans gehabt, du hast auf der Gegentribüne zumindest ein Drittel der Gegentribüne oben auf dem Oberrang waren VfB-Fans. Ja, also Köln Auswärtsspiel liebe ich. So wie die spielen, glaube ich auch, dass wir da in der Saison 2026, 2027 noch gehen können. Ich weiß nicht, war einer von euch noch auch in Köln?
Nein.
Okay. Dann
beide den Kopf geschüttelt für alle, die nur zuhören.
Ja, genau. Dann gehen wir weiter zur Aufstellung. Es wird natürlich rotiert. Ich hatte ja schon im Blog in der Vorschau so ein bisschen geunkt, dass wahrscheinlich irgendwie sehr viel rotiert wird und so war es fast auch. Also Nübel im Tor blieb drin. Hendricks als Linksverteidiger. Chabot kam wieder rein. Raquez musste, weil Jelcha kaputt war. Wagnumann als Rechtsverteidiger. Stiller und Carazo dann wieder, die alte Doppelsechs. Führig auf links. El Canus blieb drin. Thiago Thomas startete für Leveling und Führig, beziehungsweise für Buonanni und Führig für Leveling und vorne Dimirovic, der auch erneut durchspielte. Chris, war das vielleicht, oder hast du vor dem Spiel das Gefühl, es sei zu viel Rotation?
Ach. Nee, tatsächlich nicht. Also, mich hat's, wo fange ich an? Lass mich hin. Dass das Raquez spielt, okay, dass Chabot wieder reinrutscht, ist ein Chabot-Spiel, Köln, denke ich. Das kannst du auf jeden Fall machen. Dass Wagnermann auf rechts spielt, da brauchst du gute Nerven. Hendricks hat halt ein verdammt starkes Spiel hingelegt und den dann rauszunehmen, da fehlen dir, glaube ich, ein bisschen die Argumente. Deswegen konnte ich es da nachvollziehen, dass man sagt, okay, wir geben mal Mittelstädt eine Pause. Ob das zulässig ist, ob es da nicht irgendwie eine EU-Richtlinie gibt oder gegen irgendwelche Menschenrechtskonventionen verstößt, weiß ich nicht, weil eigentlich unser Maxi Mittelstädt da hinten, ich muss nur dran denken, auch gegen Celta, wir da standen im Stadion und haben gesagt, wie viel hat er nochmal damals gekostet? Das ist unglaublich. Ja.
Der kann niemals Sosa ersetzen. Niemals.
Niemals. Ja. Ist ja
Backup für Sosa.
Ja, Backup für Sosa, maximal. Ja. Konnte ich mitgehen, auch Maxi Mittelstädt mal eine Pause zu geben, weil Hendricks einfach gut drauf. Ja. Dann Carazo wieder rein. Ja, wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass du Chema nicht überspielen willst, weil halt auch noch junge Kerle. Thiago Thomas habe ich absolut kein Problem damit, den kannst du, glaube ich, aktuell immer bringen. Der bringt immer Unruhe da vorne mit rein. Ich mag ihn auch als Typ einfach, muss ich ehrlich sagen.
Ja.
Chris Führig hat einfach auch mal wieder eine Chance bekommen. Mhm. Ob er sie jetzt genutzt hat, sei es mal dahingestellt. Ja, und vorne Dimirovic, klar. Also ich weiß nicht, gibt es jetzt noch große Kritiker an Dimirovic? Also spätestens jetzt nach dem Köln-Spiel soll es doch rum sein.
Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon.
Zwei toxische User ein, die da bestimmt schreiben würden, irgendwelche Pausbäckchen bei ihm oder keine Ahnung. Ja. Mir ist aber nur eins aufgefallen, dass das Cannstatter Loch wieder da ist. Ich meine, was ist aus Zagadou geworden oder Jovanovic?
Ja, also bei Jovanovic kann ich es noch nachvollziehen, weil der halt einfach noch ein junger Spieler ist. Und wenn der im Training halt nicht das zeigt, was du in der Bundesliga zeigen musst, dann ist das okay. Ja, Zagadou, wir hatten ja, glaube ich, Alter Kiel saß auf der Bank.
Ja.
Und ich glaube schon zum zweiten Mal, ich glaube, der saß am Donnerstag, der ist gar nicht gemeldet für die Europa League, Blödsinn.
Ja, der ist nicht gemeldet für die Europa
League. Genau, der saß auf der Bank. Zagadou, weiß ich nicht. Also, keine Ahnung, vielleicht wird er irgendwann nochmal wann anders reinrotiert. Aber das überrascht mich halt auch nicht. Also wer weiß, ob er vielleicht wieder was hat. Ich weiß gar nicht, wie lange sein Vertrag jetzt noch läuft bei uns. Dem ist zu wünschen, dass er die Saison fit bleibt. Ich sehe den aber jetzt nicht, dass er eine tragende Säule in der Abwehr wird bei uns diese Saison. wenn nicht was Krasses passiert. Also das sind Chabot und Jelsch für mich gesetzt, gegebenenfalls dann mal mit der Rotation mit Rakers und Alakir. Je nachdem, wie die spielen, aber ich sehe das nicht. Also,
aber der Junge ist 26, also.
Ich weiß. Oder du brauchst halt Hendricks auf die linke in Verteidigerposition. Mhm. Aber, also ich sehe nicht, also er war ja in der Vizemeistersaison, war er ja lange eine Säule. Und wie gesagt, die Saison ist noch lang. Wir spielen wieder bis Weihnachten noch 20 Spiele jetzt noch. So wie das Saison ja quasi. Da gibt es auch noch Gelegenheiten für Zagadou reinzukommen, aber gut, ich bin auch nicht im Training dabei. Ich kann mir halt vorstellen, dass der einfach noch nicht bei 100% ist. Und man dann momentan lieber auf eine eingespielte Formation, nur einigermaßen eingespielte Formation setzt.
Ja, und dass das mit dem langsamen Reinführen funktioniert, sieht man ja auch gerade bei Nate. Also, der ist ja auch wieder regelmäßig auf dem Platz.
Ja, und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass unsere Spiele in der Europa League auch regelmäßig gewinnen, ja, und dann vielleicht am Ende, sagen wir mal so ein bisschen, also keine Ahnung, wenn wir dann gegen Bern zu Hause spielen als letztes, ja, dass du dann halt auch so Spieler gut, sag du, Sek, melde dich, ich weiß es gar nicht. Ja, okay, also es wird auf jeden Fall nochmal so Spiele geben, wo du auch diese Spiele auch nochmal einsetzen kannst. Schauen wir mal. Gucken wir erstmal aufs Köln-Spiel, und das ging denkbar schlecht los. In der 4. Minute verliert der VfB den Ball im Mittelfeld. Der Ball kommt dann zu Jakub Kaminski und der macht es 1-0. Und das, Chris, fand ich, das war das Dümmste, was du in Köln machen kannst. Oder gegen jeden Gegner, der motiviert in dieses Spiel reingeht. VfB verpennt. Ich weiß gar nicht, ich habe dann am Ende gar nicht mehr gesehen. Ich konnte in dieser Wiederholung nicht genau sehen. Ich glaube, es war ja Führig, der den Ball da initial an der Seitenlinie verliert. Dann Stiller war, glaube ich, auch nicht auf der Höhe. Und dann geht's halt ratzfatz. Und Köln hat halt genau das gekriegt, was er haben wollte, nämlich vor der eigenen Kulisse, direkt vor der eigenen Kurve das 1-0 zu machen. Also ich fand's sau unnötig.
Ich fand's auch brutal unnötig. Vor allem, wie du sagst, auf der linken Seite waren die sich nicht so ganz klar. Mit glaub Stille und Führig waren da hatten da Aktien drin. Ich weiß nicht, ob Hendricks da dabei war. Also auf jeden Fall, Führig hatte Aktien mit drin. Dann habe ich mich schon gefragt, warum haben wir eigentlich im Mittelfeld da so ein Loch? Wo rennt eigentlich Karasund rum? Mhm. Der aber wahrscheinlich schon zu weit aufgerückt war und dass Wagnermann wahrscheinlich schon wieder an der Strafraumecke des Gegners stand, brauchen wir auch nicht drüber reden. Weil, also die rechte Seite war ja komplett leer. Da war ja gar nichts mehr. Und dann zwei schnelle Pässe, ausgehebelt alles, zack, willkommen vorm Torhüter. Boah, und wie du sagst, das ist mit das Dümmste und Schlimmste, was dir passieren kann eigentlich in Köln, so ein Ding zu fangen. Gleich nach 4 Minuten.
Oh. Ja, also das war wieder klassisch VfB auch, fand ich. Und was auch klassisch VfB war, das war, dass du quasi direkt wieder so überrannt wurdest. Also du hast diese Chance dann von Ragnar Ache, wo der den Ball über Nübel drüber hebt und Rakes, oder ich glaube, es war ein Heber, Rakes klärt ihn gerade noch so vor der Linie. Also war jetzt nicht in allerhöchster Not, aber schon in höchster Not. Und da, Andreas, hatte ich wieder so das Gefühl, dass der VfB sich wieder überrennen lässt, so wie gegen Freiburg in den letzten 10 Minuten. Wo du auch schon quasi komplett die Kontrolle einfach verloren hast. Ja, du kassierst ein Tor und du kriegst dazwischen dem Tor und der nächsten Chance, die ja auch gut und gern hätte drin sein können, kriegst du keinen Fuß auf den Boden. Und ich verstehe nicht. Und ich, also ja, du hattest ein Spiel am Donnerstag, du hast aber auch durchgewechselt. Also ich brauche mir keine was von Ermüdung erzählen. Ich verstehe das nicht, wie du in dieses Spiel so reingehst. Du weißt ganz genau, Köln hat Kwasniok da als Trainer, die spielen mit höchster Intensität. Und dann lässt du dich so überrumpeln. Ich habe das nicht so richtig nachvollziehen können. Wie fandst du die Anfangsphase?
Also ich habe die erste Halbzeit nicht gesehen. Ich war da noch unterwegs. Ich habe es erstmal nachgeschaut tatsächlich danach. Mhm. Ich muss sagen, ja, es war frühes Gegentor, aber ich muss sagen, das war aber auch verdammt gut gemacht von Köln. Mhm. Stark nachgesetzt, auch da gegen Stiller. Der Ball versucht, also wir waren gerade im Angriffbewegung, wollten gerade schnell umschalten, ich glaube, das war noch ein Abschlag, also dann verliert Nübel den Ball, Stille hat den Ball, weil er da wieder gedeckt war, und dann wird es einfach schnell, schöner Pass von Ragnar und dann richtig abgezockt von Kaminski. Mein Vater, ich habe das mit meinem Vater gesehen, der meinte, Nübel hätte ein bisschen Schuld, weil er zu weit draußen war.
Ja, das habe ich auch irgendwo gehört. Ich glaube, beim Sascha Feld habe ich das auch gelesen. ja, also ich sehe da die Fehlerkette woanders beginnt, aber klar, ist ja natürlich dann sehr weit draußen, vielleicht zu weit draußen für den eigenen, also er könnte sich wahrscheinlich schneller nach hinten orientieren.
Ja, also das, aber stark gemacht von Kaminski, schöner Schuss, also war jetzt auch nicht sehr leicht, so den mit dem rechten Fuß da so an den Torwart vorbei zu zirkeln, ja,
muss ich sagen. Ja.
Es war ja gerade der Satz vorher, man kann nur so gut spielen, wie der Gegner es zulässt, und Köln hat es halt nicht zugelassen.
Ja, das stimmt. Nee, das stimmt. Also klar, Köln war auch stark, und das hatten wir auch schon gerade schon gesagt, die werden auch mit Sicherheit, also das heißt, sie werden mit Sicherheit nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Ich sehe die auf einem guten Weg aktuell, möchte ich sagen, weil das ist schon, die sind schon gefährlich, und ist auch nicht das erste Mal, dass man das jetzt sagt, dass die durchaus nicht der normale Aufsteiger sind, was die Spielstärke angeht. Eher als, anders als der HSV, der jetzt auch schon wieder, oder das heißt schon wieder, der auch hinten drin hängt. Aktuell, was aber auch nicht wirklich überraschend ist. Dann kam der VfB zu seiner ersten Chance, Tomasch per Fallrückzieher. Fand ich eigentlich eine sehr gute Chance, schön gemacht auch, aber hat leider nicht zum Tor geführt. Demirovic im Kopfball trifft auch nicht. Und dann kommt die 28. Minute, deswegen möchte ich mich gar nicht an diesen Chancen aufhalten, aber in der 28. Minute trifft der VfB per Foul Elfmeter, was allein schon eine Nachricht wert ist, dass der VfB Elfmeter treffen kann. Demirovic macht das Ganze humorlos, aber die Entstehung war wild, weil ich habe es auch wieder nur aus dem Blog gesehen beim ersten Mal, und ich sehe halt, wie Schwerbe da irgendwie den Ball vertändelt und Demirovic irgendwie, keine Ahnung, mit ihm, also irgendwie versucht, den reinzumachen. Dann prallt er mit dem Kölner Verteidiger zusammen, ich glaube, Hübers war das, und Hübers liegt da rum. Und ich dachte, ja, okay, Verletzungspause. Und dann habe ich mir gedacht, oh, die Verletzungspause dauert aber ganz schön lange. Und dann sagt jemand, guck mal, der Schiedsrichter steht am Bildschirm. Ich so, was ist denn jetzt los? Dann dauert das nochmal ein bisschen und nochmal ein bisschen. Und klar, heutzutage kann man einfach sein Handy rausholen und gucken, was da eigentlich war. Dann dachte ich zuerst, es wäre Foul vom Verteidiger gewesen. Ja, und dann stellte sich raus, dass Demirovic von Schwerbe am Fuß getroffen wurde, an der Achillessehne. Das wird dann auch durchgesagt, hat man natürlich im Stadion nicht verstanden, weil natürlich das ganze Kölner Stadion ausgerastet ist. Demirovic ist weitergelaufen, wie gesagt, verlor dann den Ball, prallte auch mit dem Innenverteidiger zusammen, damit wäre die Chance eigentlich vorbei gewesen, aber durch den Treffer wurde das halt als Elfmeter gewertet, der dann auch reingeht. Ich meine, ich freue mich natürlich darüber, dass wir das Spiel ausgeglichen haben. Ich war mir eigentlich sicher, so komisch, wie die ganze Entstehung im Stadion war, dass wir den verschießen, einfach weil das so lange gedauert hat. Chris, es wurde ja schon viel diskutiert über diesen Elfmeter, dass man Demirovic nicht dafür bestrafen sollte, dass er weiterspielen will. Findest du ihn aufgrund dessen gerechtfertigt, oder siehst du da, hast du Zweifel an der Rechtmäßigkeit dieses Elfers? Das ist mal ganz neutral gesehen, ohne VfB-Brille.
Boah, dass du willst von mir das neutral gesehen haben. Wow. Wow. Wenn ich es neutral versuche zu sehen, sage ich, es lag ein Treffer vor, der war deutlich sichtbar. Und es ist ja völlig egal, ob der Spieler hinfällt oder nicht. Ein Foulspiel ist ein Foulspiel. Das ist wie wenn ich einem eine knall und der fällt um und hält sich das Gesicht, als ob gerade sein Kopf explodiert wäre, oder ob ich ihm einen knall und er bleibt einfach stehen. Das ist auch eine Tätigkeit. So würde ich es tatsächlich argumentieren. Ich hätte auch nicht damit gerechnet. Ich glaube, wenn es einfach weitergelaufen wäre, es hätte sich niemand beschwert. Es hat sich ja auch niemand beschwert. Auch nicht mal Demirovic. Und ich fand, also, darf ich raus aus dem Neutralen wieder? Oder?
Ja.
Aus dem halbwegs Neutralen. Ich fand tatsächlich ein Stück weit korrekt, das so zu machen. Mhm. Zum einen, weil, ja, das regeltechnisch dann kann man einschreiten. Und das haben, glaube ich, auch sehr viele nach dem Spiel gesagt, so, ja, okay. Wenn man sich so anschaut, dann auch, siehe auch Schwäbe, der es ja selber gesagt hat, auch so, ja. Das ist halt für mich auch so was Entscheidendes. Und zum anderen muss ja nicht unbedingt eine Torschance entstehen, wenn der VfB einen Elfmeter kriegt.
Mhm. Mal sehen. Ich habe schon irgendwo gehört, dass man die Expected Goals bei VfB Elfmeter runterrechnen sollte.
Ja.
Ja. Und das andere, was wir halt auch wieder gelernt haben, ist, dass Demirovic geiler auf dem Ball ist, wie sich im Strafraum irgendwie fallen zu lassen, dumm.
Ja. Was auch cool ist. Also wenn ich denke noch an Leveling gegen Braunschweig.
Ja. Ja. Und wenn wir auch vielleicht, auch krasse Nummer vielleicht jetzt der Vergleich zu ziehen, aber wenn wir über Vorbilder im Fußball sprechen, ey, das ist für mich was. Nicht irgendwie ein Trainer von Kultunion, der den Mittelfinger zeigt und irgendwelche Sachen auf dem Feld kickt und dafür ein Spiel Sperre kriegt, was für mich immer noch so auch so völlig gaga ist. Das ist das, was wir doch auch an die Jugend dran tragen wollen, eigentlich. Hört auf, so zu fallen oder macht nicht so einen Scheiß, sondern siehe auch die Szenen dann nach dem Elfmeter. Die waren sich überhaupt nicht böse, sondern das war einfach nur so, ey, pass auf, okay, lief halt jetzt so, wir wissen beide, was Sache ist und fertig.
Ja. Nur Lukas Kasenjörg war anderer Meinung.
Ja, gut, aber.
Ja, gut.
Ja. Also, was mich ein bisschen gewundert hat, ist dieses Thema klare Fehlentscheidung. Also, es ist wohl regeltechnisch, ist es irgendwie erklärbar, weil er es gar nicht gesehen hat, wohl, ne? Und dann kann der eingreifen und er hat es nicht, ich glaube, er hat nicht weitergewunken, sondern er hat es nicht wahrgenommen und ich glaube, dann darf der VAR eingreifen.
Genau.
Ja, also, ja, ist, wie gesagt, ich beschwere mich nicht über den Elfmeter und ist also rein vom Trefferbild her, aber es ist auf jeden Fall einer und ich finde es auch cool von Schwäbe, dass er das auch sagt und dann irgendwie so eine Nummer draus macht. Aber es war schon so, also Opa Lenny sagt, vor 10 Jahren oder nee, wie lange haben wir im VR schon, vor 20 Jahren hätte es halt nichts gegeben, es hätte sich auch keiner beschwert. Also ich fand es schon ein bisschen glücklich in dem Sinne, dass du halt nicht merkst, niemand sieht, dass er ihn trifft quasi. Aber ich will mich nicht
beschweren. Aber denkst du, du hättest dich dann nicht beschwert, wenn es so eine Wiederholung gäbe, man würde sehen, dass Schwiebe ihn gewischt hätte und es gäbe dafür keinen Elfmeter?
Ich weiß nicht, weil, also die Frage ist, vertändelt dann Dimirovic den Ball, weil Schwäbe ihn trifft? Ja. Oder weil er einfach die Kontrolle über den Ball verliert? Weil dann kann man wieder sagen, okay, ja, damit ist wenn er nicht getroffen hat, dann läuft er mit dem Ball noch 2 Meter weiter und knallt dann an Schwäbe vorbei ins Tor. Also das ist so ein bisschen, wir müssen uns jetzt auch nicht ewig dran aufhalten, aber es war auf jeden Fall, sagen wir, ein ungewöhnlicher Elfmeter.
Aber soll es dann nur Elfmeter geben, wenn wirklich der Stürmer sich auf
den Nein, eben. Das ist halt. Ja, genau.
Und ganz ehrlich, warum sollten die nicht auch mal Glück haben mit Elfmeter?
Auf jeden Fall. Ich glaube, also wie gesagt, wenn man das auch so erklärt, und ich glaube, wir hätten es auch andersrum, wenn Nübeln jetzt Ache getroffen hätte, hätten wir gesagt, ja, okay, er trifft ihn halt. Also man kann da niemanden vorwerfen.
Apropos Treffen, können wir auch mal noch drüber reden, wie unfassbar Dimirovic und eiskalt das Ding reingehauen hat.
Ja, Hammer. Und ich habe noch so gedacht, boah, der läuft so seitlich an.
Geh hin, nimm den Ball, guck hin, ach, scheiß drauf, ich knall ihn einfach rein. Fertig, kein hier, oh, ich lupfe ihn noch rein oder oh, vielleicht probiere ich was Neues oder oh, ich drehe mich noch und schieße mit der
Hand.
Oder was weiß ich was. Nein, geh hin, knall das Ding rein, alles ist gut, alles ist glücklich, fertig.
Und dann halt eigentlich, also ich verstehe auch nicht ganz, warum Stiller gegen Zapoli geschossen hat, weil da war Dimirovic auch auf dem Platz, weil er kam ja direkt dann hinterher zu ihm und hat gesagt, hier.
Ja, aber wir haben doch jetzt auch mitbekommen, eigentlich der Schütze, der ausgekoren war Mittelstädt.
Ja.
Der nächste in der Reihe.
Tja.
Aber der stand ja nicht auf dem Feld. Von dem her. Könnte man jetzt auch wieder sagen, es gibt einen Spieler, der hat Verantwortung übernommen.
Ich würde einfach sagen, Dimirovic macht einfach alles Kapitän, Elfmeterschütze.
Ja. Ja. Stürmer sollten Elfmeter schießen. Nicht so wie gegen Pauli, wo der Sechser schießt.
Ja. Oder Supercup. Supercup gegen Leverkusen. Lass mal den 20-jährigen Linksverteidiger schießen.
Und ja, gegen Hoffenheim hat Dimirovic verschossen, aber er hat den Nachschuss reingemacht.
Ja, eben. Gut. Der VfB dann nach mit mehr Ballbesitz, aber nicht so unbedingt so. Ich habe zwischendurch mal geguckt, also in der ersten Hälfte hat Köln fast 2/3 der Zweikämpfe gewonnen. Das finde ich schon krass, weil wir waren eigentlich die letzten Jahre eigentlich immer eine der zweikampfstärksten Mannschaften. Da echt viele Duelle, die da verloren gegangen sind, auch wieder, muss man auch wieder Karasor leider nennen, der einfach auch viele Zweikämpfe im Mittelfeld, mich nervt das immer, wenn wir scheiße spielen, dann kommt man mit diese Kopfballstaffetten, da kommt der Ball hoch und der wird dann von einem zum anderen geköpft, statt dass irgendwann nimmt er den aus der Luft und ballert den dann irgendwo hin, anstatt dass einer diesen Scheißball runternimmt, das Spiel beruhigt und dann vernünftig aufbaut. Nein, da wird immer hin und her geköpft, wenn man das Spiel irgendwie schnell machen will. Keine Ahnung. Andreas, wie ging's dir zur Pause mit der 1:1 Halbzeit, mit dem 1:1 Halbzeitstand?
Ja, ich war jetzt so ein bisschen, es ist so, für mich war es ein schweres Spiel. Ich war zufrieden mit dem 1:1. Ich hätte auch den Punkt mitgenommen gegen Köln. Aber ich war zufrieden und ja, dass wir dann ausgleichen könnten. Aber ich hätte jetzt auch gedacht, dass vielleicht die zweite Halbzeit jetzt ein bisschen, dass Köln jetzt ein bisschen mehr anläuft, ein bisschen aggressiver spielt. Aber ich glaube, die zweite Halbzeit war wieder ein bisschen die bessere Mannschaft.
Ja, auf jeden Fall. Und wir kommen rein mit einer guten Chance von Thiago Tomás, der per Hacke nach einer Ecke knapp vorbeischießt. Und Chris, an dich die Frage. Kann Thiago Tomás auch nochmal aufs Tor schießen? Weil ich erinnere an das Tor in Berlin, wo er den mit der Hacke dann reinlegt. Dann, was war das andere Tor? Das andere Zaubertor? Weiß ich nicht mehr. Gegen Braunschweig. Nee, war das gegen Braunschweig? Ich weiß schon gar nicht mehr.
Ja, hat er sich diese Pirouette gedreht und dann aus einem Tor aus.
Genau. Und genau, dann der Fallrückzieher in der ersten Halbzeit und jetzt macht er mit der Hacke. Kann der Junge auch normal aufs Tor? Ich meine, es sieht immer geil aus. Immer wenn der auf Tor schießt, ist es spektakulär. Und wenn er trifft, noch spektakulärer. Aber kann er nicht einfach mal voll von draufziehen?
Lennart, andere Frage. Muss er das?
Nee. Dafür haben wir andere. Ich fand es nur echt lustig, weil ich habe nur gesehen, okay, wer hat den Fallrückzieher gemacht? Okay, Tomasch, wer versucht in. Demirovic hat das mit dem Hackentor gegen Freiburg. Ja. Aber Tomasch hatte auch nochmal so ein Zaubertor. Ja, genau. Und jetzt wieder Hacke.
Ja, ich denke einfach mal, das kannst du so sehen, ja, dass wenn man normal drauf schießt, aber andererseits sind es halt Positionen, wo du halt nicht frontal vom Torwart stehst und dass du so ein Werkzeug in dein Waffenarsenal hast, ist halt schon gut, dass er auch Fallrückzieher kann und dass er vielleicht immer mal ein Fallrückzieher-Tor macht, vielleicht auch noch ein Hackentor. Das ist auf jeden Fall gut, das zeigt auch dem Gegner, hey, sonst muss man aus jeder Position rechnen, wenn Thomas den Ball hat. Hey, auch wenn du im Rücken zur Tor steht, ja.
Ja, nee, auf jeden Fall, das war auch nicht böse gegenüber Tomasch gemeint, aber es ist mir halt aufgefallen. Und ja, natürlich, du hast natürlich jemanden, der das kann, also der Fallrückzieher in der ersten Halbzeit, das war technisch astrein, nimmt den Ball hoch und macht den Bicycle-Kick. Das war schon echt stark. Ja, und er kann auch gerne damit treffen. Und ja, wie du sagst, das ist nochmal so ein Überraschungsmoment. Wenn Tomasch diese Rolle einnimmt, da ein bisschen rumzutricksen und spannende Tore zu machen, gerne. VfB wechselte in der 61. Minute dann zum ersten Mal Mittelstädt, kam rein für Ramon Hendricks. Da hast du dann auch wieder schon gesehen, okay, wir wollen das Spiel halt schon noch gewinnen, glaube ich, und spielen nicht auf Unentschieden. Wenn du dann wieder langsam deine Stammelf reinbringst. Die Kölner wechselten eine Minute später. Hüseyin Basic kam rein für Linden Meiner und Said El-Mala für Ragnar Ache. Und der El-Mala, der hat uns in der Folge dann echt gut beschäftigt und das scheint auch ein Riesentalent zu sein. Ich glaube, der hat noch einen Bruder, mit dem er zusammen auch aus der Jugend irgendwie hochgekommen ist, wenn ich das richtig, und ich verwechsel ihn jetzt gerade mit einem anderen jungen Spieler, an dem war wohl auch der VfB mal interessiert, an dem El-Mala, aber der hat sich zu Köln bekannt und das Spiel war jetzt sehr offen, El-Mala, wie gesagt, mit einigen guten Aktionen, Tomás schießt dann nochmal an den Pfosten, diesmal hat er dann richtig normal geschossen, ging leider nicht rein.
Ah, er kann's. Aber geht auch nicht rein, also ist doch scheißegal, wie er schießt.
Und der VfB wechselt dann nochmal, Buonanni kam rein für Tomasch und Leveling für Führich. Mein erster Gedanke war, endlich. Chris, wie fandst du Chris Führich in Köln?
Durchwachsen, glaube ich. Ist, glaube ich, ein nettes Wort noch. Weil er, also entweder hat er tatsächlich dem einen Jahr komplett overperformed und zwar massiv overperformed und viele Manager in der Bundesliga und international wussten das und haben ihn deswegen auch nicht geholt. Oder er ist einfach komplett zu verkopft, weil er sich zu viele Gedanken macht. Ja. Und da ich glaube, Chris Führich braucht dringend einen Brustlöser. Wir erinnern uns an die Vorbereitung, also es hieß, Führich trumpft auf, Führich kommt hier, bla bla bla. Mit Gewinner der Vorbereitung kennen wir uns ja aus. Grüße gehen raus an Pascal Stenzel. Irgendwie, du musst ihm diese Chancen geben, denke ich, damit er wieder reinkommt. Ob er gerade ein Spieler ist, der von Beginn an kommen sollte, weiß ich nicht. Aber wirklich Impulse, wenn er eingewechselt wird, auch schwierig. Ganz, ganz große Gratwanderung gerade. Ja. Auch für ihn. Muss schauen. Der muss sich fangen. Der hat ganz, ganz große Konkurrenz bekommen. Da muss er sich jetzt durchsetzen. Und am Ende setzt sich die Qualität, denke ich, durch.
Ja, und wenn du hast das Leveling, der häufig auf links spielt Und du hast mit Buonanni halt jemanden, der die auf rechts halt die den Leveling dann übernehmen kann. Und du hast einen Justin Deal, der irgendwann wieder zurückkommt, der ja auch eigentlich ganz gute Ansätze gezeigt hat. Das wird nicht einfach für Führig. Und wie gesagt, diese Nummer mit der Nummer 10, ich weiß nicht, ob er sich damit einen Gefallen getan hat vor der Saison. Aber gut, die Saison ist noch lang. Der VfB wäre fast wieder in Rückstand geraten, aber Maxi Mittelstädt wurde ja nicht umsonst eingewechselt, klärt dann in der 78. Minute den Kopfball von Kaminski auf der Linie. Und also das war anders als gegen Celta de Vigo, war es echt knapp dieses Mal, abgesehen davon, dass ich nicht mit dem 2-1 dann gerechnet habe. Der VfB hat nicht wirklich geschafft, Köln vom Tor fernzuhalten, oder, Andreas?
Nee, auf jeden Fall, Köln hat Druck gemacht, wollte unbedingt einen Ausgleich schießen. Wie heißt El Mala?
El Mala.
Hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Er war, glaube ich, am Ende sogar Spieler des Spiels. Mhm. Was ich da wieder ein bisschen too much fand, aber okay. Ja, auch diesen einen Schuss, den er hatte da, der knapp vorbei ist. Also, ich hatte schon Sorgen um die 3 Punkte. Den Kopfball habe ich auch schon drin gesehen. Gut gemacht von Mittelstädt. Der ist jetzt auch nicht ein Kopfballungeheuer.
Ja, aber war auch, ich hab zuerst gedacht, boah, der springt runter durch oder so, der köpft ihn irgendwie, köpft sich selber an. Er war gut gemacht. Ja. Und dann kommen wir zur 81. Minute. Angelo Stiller hat zu viel Platz für einen Pass. Und Joscha Wagnermann, of all people, steht völlig frei im Strafraum. Also haben die Kölner wirklich komplett gepennt, schiebt ihn dann rein und es steht plötzlich 2-1, Andreas. Wie sehr warst du von diesem Tor überrascht?
Schon etwas. Ich war vom Torschütz überrascht. Ich bin nicht der Einzige wahrscheinlich.
Nee.
Aber weil ich glaube, ich auch in einer Phase, wo wir ein bisschen mehr Druck gemacht haben, wo wir mehr öfters vors Tor gekommen sind und auch stark gemacht von Stiller, diesen Querpass zu spielen. Weichmann hat es auch richtig gemacht, er ist nicht ins Abseits gelaufen, hat es richtig klug, also im Stil eines Spitzenstürmers den dann auch reingemacht. Und erst dachte ich, der war im Abseits, aber war er nicht und einfach schönes Tor. Freue ich mich für den Jungen, er kriegt ja viel, viel Kritik ab und vielleicht ist es auch ein Brustlöser für ihn, so dass er mal ein Tor schießt.
Ja, und das war natürlich wieder so ein klassischer Stillerpass. Und ich glaube, weiß nicht, Chris, wie du es siehst, aber da hat sich dann gegen einen Aufsteiger wie Köln am Ende die Qualität des VfB durchgesetzt, oder?
Zum einen das, zum anderen hat sich das durchgesetzt, dass man auch in dem Spiel ruhig geblieben ist und nicht in den Panikmodus verfallen ist und auf die vielleicht eine Chance in der zweiten Halbzeit gewartet hat, also auf die eine richtig große Chance dann oder auf den einen Spielzug gewartet hat. Und dafür haben wir tatsächlich inzwischen die Spieler mit Stiller, klar, den haben wir schon eine Weile, der solche Pässe machen kann, El Canus, der solche Pässe machen kann oder solche Aktionen auch drin hat. Deswegen, ja, da hat sich die Qualität durchgesetzt. Da waren wir dieses Qualitätsstückchen besser als Köln.
Ja, und ich hatte es ja vorhin schon angesprochen, danach schaffst du es halt auch einfach, das Ding über die Zeit zu bringen, indem du halt an der Eckfahne dann Tänzchen aufführst und den Gegner anschießt und nochmal eine Ecke rausholst und die Ecke wieder kurz machst und dann wieder da rumtanzt und sowas. Anders als in der Vergangenheit hatte ich nicht das Gefühl, oder hatte ich immer mehr das Gefühl, dass wir das auch schaffen. Klar, ich glaube, es gab nochmal eine Ecke, wo dann Schwäbe auch bei uns im Strafraum war, aber ja, erneut schafft der VfB es halt, eine knappe Führung über die Zeit zu bringen. Diesmal war es wesentlich schwerer, fand ich, jetzt gegen Celta Vigo. Nathai kam nur noch rein für El Canus und Aldakil. Chris macht große Augen. Aldakil spielt.
Der ist noch da?
Für Rakes. Weiß, glaube ich, wie man beim Stuttgarter Zeitung kam zu spät für eine Bewertung ins Spiel. Aber es ist ja schön auf jeden Fall, dass der mal wieder auch bei der ersten Mannschaft spielt und dann das auch schafft, über die Zeit zu bringen. Und am Ende gewinnt der VfB zum dritten Mal in Folge. Wenn ich zurückdenke an unsere Aufnahme nach dem Freiburg-Spiel oder auch nach dem Braunschweig-Spiel, sieht das doch alles jetzt schon wieder wesentlich besser aus. Und unsere Hörerinnen und Hörer haben geschrieben, nur auf Bluesky und auf Instagram diesmal, FW1893 schreibt, ein sehr wichtiger Sieg, sehr effektiv. Irgendwie schade, dass Trainer und Mannschaft bei einigen Fans nicht das notwendige Vertrauen genießen. Wir werden noch einige unterschiedliche Formationen in dieser Saison sehen und das ist auch gut so. Die Startelf heute war ja wirklich keine B11. Und darauf hat der Fan-Vize geschrieben, es ist gut, wenn der Kader so breit ist, dass man aus 16, 18 Kickern ein funktionierendes Gebilde zusammensetzen kann. Klar, dass nicht jede Zusammensetzung jeden Gegner an die Wand spielt, aber jeder Einzelne profitiert schon Spielpraxis und Einzelne profitieren, wenn sie nicht verheizt werden. Und der Pokalsieger Thomas schreibt auf Sky, wir haben inzwischen wohl wieder eine individuelle Klasse, die auch bei eher schlechten Spielen trotzdem wieder einen Sieg einfahren kann. Solche einfachen Punkte, in Anführungsstrichen einfach, muss man mitnehmen. Und das haben wir ja gerade schon besprochen. Du hast halt diese Qualität. Und obwohl du viel rotiert hast und obwohl du lange Probleme hattest, setzt du dich halt am Ende durch. Und das nach einer englischen Woche. Ich bin mal gespannt, ob wir wieder, ich hoffe nicht, dass es so sein wird, aber wir haben ja auch letztes Jahr in der Hinrunde wesentlich erfolgreicher Fußball gespielt als in der Rückrunde, obwohl wir mehr Spiele hatten. Ich hoffe, dass es dieses Jahr nicht so sein wird, wenn wir irgendwann sollten wir irgendwann aus dem UEFA Cup ausscheiden, dass dann nicht wieder irgendwie der die Leistungskurve nach unten geht. Genau, der Krasimir Balakow hat das schönste Fazit zum Spiel geschrieben auf Instagram. Dreckig, aber sauber. Ja, ich weiß nicht, Chris, wie siehst du es? Findest du den Sieg verdient vom VfB oder glücklich?
Bevor ich dazu was sage, wir haben auf Twitch eine Reaktion auch noch von The Dan Trussi.
Ach ja,
hallo. Dan Trussi schreibt, aber wenn man bisher eins Führig nicht vorwerfen kann, ist es, dass er nicht um Form und Kaderplatz kämpfen würde.
Das stimmt, ja, das stimmt. Also klar, das spricht ihm auch, glaube ich, keiner ab. Er bemüht sich, man hat das auch gegen Köln gesehen. Wobei ich teilweise der Schwaben-Kompanie ganz dankbar war, dass die ganze ihre Fahne vor mir gewedelt haben. Weil so bemüht Chris Führig war, also zumindest in der ersten Halbzeit, hat die Mannschaft ja von uns weggespielt. Und da konnte ich von der linken Seite nicht so viel sehen. Ja, klar, er bemüht sich, aber also es reicht halt. Also für mich reicht es halt ehrlich gesagt nicht, um da ein Leveling oder ein Buonanni irgendwie auf dem Flügel zu verdrängen, leider. Aber klar. Aber Chris, du wolltest eigentlich noch auf meine Frage antworten.
Ja, wollte ich auf jeden Fall. Glücklich weiß ich nicht. Ich werde tatsächlich gesagt, geht so, weil wir die Qualität mehr hatten, gerade so noch in Ordnung. Also war eigentlich ein typisches Unentschieden-Spiel am Ende des Tages.
Genau. Ja.
In dem Fall ist es mal wieder in unsere Richtung ausgeschlagen. Wenn wir uns an letzte Saison erinnern, wie viele Unentschieden-Spiele hatten wir, die wir verloren haben, wie viele komische Situationen hatten wir, wie viel Tor des Monats oder Tore des Monats fangen wir eigentlich in einer
Saison? Stimmt. Ja.
und man ist ruhig geblieben beim VfB jetzt erstmal und hat jetzt ganz viel Ruhe, glaube ich mal, wieder ein bisschen. Also wenn jetzt unruhig wird, nach den nächsten zwei Spielen, verstehe ich, glaube ich, die Welt auch nicht mehr. Wir sind gerade Fünfter. Wir haben jetzt 9 Punkte. Wir haben einen guten Auftakt in der Europa-Liga gehabt. Stehen in der Liga extrem gut da. Wenn dir am Ende der Saison jemand sagt, hey, du stehst vor Leverkusen, vor Freiburg, vor Wolfsburg, ich glaube, das schreibt jeder von uns. Deswegen, ich will nicht sagen, es ist alles wieder gut, aber der Weg stimmt. Ja. Der Weg passt, weil die Mannschaft ein ganz anderes Gesicht zeigt seit Freiburg. Und das heißt auch für mich, dass Hoeneß mit der Mannschaft noch nicht fertig ist. Da passt noch einiges. Und das beruhigt die VfB-Fanseele in mir sehr.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also das trifft es eigentlich ziemlich gut. Also der Weg stimmt, ist auch eine schöne Podcast-Folgen-Name. Episodentitel. Genau, also ich habe auch das Gefühl, da ist noch Luft nach oben, aber wir sind auf dem richtigen Weg dorthin. Das passt auch ein bisschen, finde ich, als Fazit für beide Spiele. Du hast dich durchgesetzt, du hast dich nicht schlagen lassen, du hast vielleicht die Gegner nicht an die Wand geballert, aber da sehe ich uns auch einfach momentan zu Saisonbeginn noch nicht in der Lage, da wirklich einen Gegner so krass zu dominieren. Also auch dann, dass du es auch wirklich ummünzt in Tore. Und ja, aber der Weg stimmt und ich gehe davon aus, dass wir auch in Basel morgen, beziehungsweise wenn ihr das hört, heute und auch gegen Heidenheim, die ja also euer erstes Spiel gewonnen haben, auf die kommen wir gleich, damit können wir auch gleich überleiten auf die Lage nach dem 5. Spieltag. Auch da, wenn du da grundsätzlich das an den Tag legst, was du dann in den letzten beiden Spielen gezeigt hast, mit ein paar Schönheitsfehlern, dann sehe ich nicht, warum wir nicht mit 5 Pflichtspielsiegen in Folge in die Länderspielpause gehen sollten. Und da hast du erstmal ein bisschen Druck raus, was vielleicht beim VfB auch nicht immer gut ist, wenn der Druck ein bisschen raus ist, aber du hast zumindestens hast du Ruhe erstmal von außen, weil dann stehst du, wie du gerade sagst, du stehst in der Liga gut da, Du stehst in der Europa League gut da. Vielleicht leite ich dann einfach mal kurz über auf die aktuelle Lageseite. Ihr wollt noch was zum Köln-Spiel sagen? Keine Choreo? Nein. Ich fand die Stimmung am Anfang extrem, also bis zum Gegentor. Aber die Stimmung im Gästeblock war der Hammer am Anfang und dann gegen Ende auch. Genau, also der VfB, der Chris sagt das gerade, ist Fünfter mit 9 Punkten, 3 Siege, 2 Niederlagen, 7-6 Tore. Und in der Europa League sind wir geteilter Sechster mit 3 Punkten. Interessant, weil wir zu Hause gewonnen haben, sind wir weiter hinten eingestuft jetzt nach dem ersten Spieltag, als Freiburg die auswärts gewonnen haben, 2-1. Genau, nochmal kurz auf als Referenzpunkt, letztes Jahr reichten 11 Punkte für die Playoffs. Also diese Zwischenrunde und 15 Punkte braucht man, um sich im Achtelfinale zu sein. Genau, wir haben jetzt 3, also 4 Spiele sollten wir noch gewinnen von den verbleibenden 6. Wenn ich es richtig, nee, von den verbleibenden 7, Entschuldigung. Wenn ich mich jetzt nicht komplett verrechnet habe, sehe ich durchaus drinne, dass man auf eine Zahl wie 15 kommt. Und wenn du in die Playoffs kommst, ist es auch okay. Also ausscheiden kannst du dir eigentlich nicht erlauben. Finde ich, nee. Bei den Gegnern. Also wir reden jetzt gleich noch über Basel, aber auch Deventer, Bern, gegen die wir letzte Saison schon gespielt haben, alles 3 meiner Meinung nach Gegner, die man schlagen muss. Wen habe ich noch vergessen? Feyenoord, Fenerbahce und die Roma. Und wen habe ich noch vergessen? Spielen jetzt zu Hause gegen Feyenoord danach. Dann spielen wir in Istanbul.
Ich glaube, das war's eigentlich.
Ja. Ich krieg's das nicht mehr zusammen. Gerade ist auch egal. Also auf jeden Fall sind das Gegner, die du schlagen kannst und teilweise fast sogar auch musst. Und deswegen sehe ich uns durchaus auch in der Lage, diese
Maccabi.
Stimmt. Ja, stimmt. Genau. Und die musst du meiner Meinung nach auch schlagen. Also die 4 Siege sind drinne oder halt keine Ahnung wie auch immer. Die 15 Punkte sind durchaus drinne, wenn du halt jetzt so anknüpfst und dir jetzt keinen kompletten Einbruch erlaubst. Es geht jetzt weiter, Donnerstag, wie gesagt, in Basel. Und am Sonntag spielen wir dann gegen Heidenheim, zu Hause nach der Länderspielpause. Und danach geht's weiter in Wolfsburg. Kurz zum FC Basel. Ich weiß nicht, Chris, kannst du sehen, ob Menschen aus der Schweiz, wenn ihr da seid, liebe Podcaster, ich habe schon ein Interview geführt, das erscheint dann auch morgen früh auf dem Blog oder heute Morgen, ist das erschienen, wenn ihr das hört, gerade parallel zur Podcast-Folge, dann keine Schweizer.
Wüsstest nicht, dass da irgendein Schweizer da ist.
Gut. Also, der FC Basel 1893 ist aktuell 5. in der Schweizer Liga. In der Schweizer Liga, hat 12 Punkte, 4 Siege, 3 Niederlagen, 13 zu 10 Tore, die sind ja Meister und Pokalsieger, also Doublesieger, haben zum ersten Mal seit 2017 wieder den Meistertitel gewonnen, zum ersten Mal seit 2019 wieder den Pokalsieger. In der Zwischenzeit war das dann meistens Bern, die da den Titel geholt haben. Ich glaube, Luzern ist zwischendurch auch mal Meister geworden, oder Zürich war zwischendurch, glaube ich, mal Meister, genau.
Ist abgestiegen.
Genau, also Basel, ich glaube, die sind auch Rekordmeister, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Auf jeden Fall viele Titel geholt in der Schweiz, aber hatten jetzt eine lange Durststrecke und die sind jetzt wieder, mir ist wieder das Double geholt in der vergangenen Saison, sind in die Europa League gestartet mit dem 1-2 im Nachbarschaftsduell in Freiburg. Finde ich mir auch sehr lustig, dass die die ersten beiden Spiele in Freiburg und gegen uns haben. Aktuell werden sie trainiert von niemand Geringerem als Ludovic Magnin, unserem Meisterspieler von 2007. Außerdem ist noch Moussa Cissé im Kader. Der ein oder andere mag sich noch an den erinnern, der hat früher für den VfB 2-mal gespielt. Nicht Momo Cissé, wo der ist, weiß ich ehrlich gesagt gerade gar nicht. Ich glaube, dessen Vertrag wurde auch aufgelöst. Aber Moussa Cissé spielt das in Basel, aber spielt auch da keine Rolle. Es gibt natürlich ganz viele Leute, die für den FC Basel und den VfB gespielt haben. Zdravko Kuzmanovic, Ottmar Hitzfeld und auch bei den Trainern, also Jürgen Sundermann hat, glaube ich, ich weiß nicht, ob er, ich habe es vorhin noch gelesen, ob er da gespielt hat, trainiert hat. Natürlich Helmut Benthaus, kam vom FC Basel, mit dem er mehrfach Meister wurde, zum VfB und wurde auch hier Meister. Also der Weg ist nicht weit nach Basel und das gilt auch für Spieler. Hakan Yakin, Marco Streller sind auch, oder beide Yakin-Brüder Streller sind auch alles Namen, die man in Basel und in Stuttgart kennt. Also ja, es gibt viele Gemeinsamkeiten noch abseits vom Gründungsjahr. Ihr könnt da einiges drüber lesen, auch bei uns im Blog, wenn ihr die Podcast-Folge fertig gehört habt. Genau. Interessant ist auch der aktuelle Kader. Sherdan Shaqiri spielt für den FC Basel, ist auch mit 4 Toren der beste Torschütze in 7 Spielen. Und im Tor steht mit 38 Jahren Marvin Hitz. Ich wusste gar nicht, dass er überhaupt noch spielt, bis ich mir mal angeguckt habe, wie Basel jetzt letzte Wochenende gespielt hat. Die haben 1-2 gegen Luzern verloren. So viel noch dazu zur aktuellen Form. Ja, und spannend. Also mit Shaqiri und Hitz hast du halt echt noch so zwei alte Haudegen da drin.
Ich wusste gar nicht, dass Hitz 38 schon ist.
Ja, der ist echt alt. Und Shaqiri ist, glaube ich, 33.
Wow, 38 ist echt alt.
Ey. Für Fußballer, ich weiß, Marvin Hitz ist ein Jahr jünger als ich, aber ja, gut. Wie auch immer. Echt alt. Also ich, wie immer bei Europapokalspielen, wir hatten ja schon über Celta de Vigo gesprochen, Chris, tue ich mich schwer, die Stärke von Basel im internationalen Vergleich einzuschätzen. Die haben es gegen Freiburg verloren, wir auch. wir haben letztes Jahr in der Champions League den Schweizer Meister mit 5-1 aus unserem Stadion geschossen. Aber das war halt letzte Saison. Ja. Wie stark schätzt du Basel ein? Weil ich habe überhaupt kein Gefühl.
Wir dürfen sie auf keinen Fall unterschätzen. Das sagt mir mein Gefühl. Ja. Wenn du das aufstellen, dann fliegen wir am Ende der Saison nach Malle alle zusammen. Allein von dem, was ich da reinschmeiße.
Also ich meine, wir haben ja immerhin durch die Champions League ein bisschen eine Referenz, jetzt was europäische Gegner angeht, aber also ich tue mich super schwer.
Ja,
wir haben jetzt auch erwartet,
dem glaubt, was Ludovic Magnier ja sagt, dass der VfB nochmal eine Klasse besser ist als Freiburg. ja, das sagt er. Ich verneine es nicht, aber sagt er. Ich sag mal, du musst es gewinnen. Punkt aus Ende. Die Schweiz ist jetzt nicht dafür bekannt, dass sie und die Champions League mitspielt. Die werden auch nicht um den Euroleague-Sieg mitspielen und das werden wir ihnen zeigen.
Ja, also ist natürlich auch auswärts im St. Jakob Park, im Jögeli, wie es im Dialekt heißt, ist natürlich auch nochmal was anderes als zu Hause. Ich bin mal gespannt, ich habe gelesen, es soll eines der schönsten Stadien der Schweiz sein. Ich bin gespannt auf morgen Abend. Gleichzeitig, also ich spiele zu Hause, gleichzeitig, was habe ich heute gelesen? 7.000 VfB-Fans werden da sein. Also ich glaube, 36.000 rein. Das heißt, dass der Gästeblock sind lediglich 1.800. Und dann sind halt, wie gesagt, noch mal fast 5.000 in den umliegenden Blöcken. Ich bin gespannt auf die Atmosphäre. Und ich hoffe, dass es keine allzu lange Blocksperre nach Abpfiff gibt, weil ich möchte dann auch wieder irgendwie nach Hause kommen. Also ich bin gespannt. Ich glaube, es könnte ein echt intensives Spiel werden. Ich traue uns zu, dass wir auch ein bisschen aus diesen schlechten Phasen in Köln gelernt haben, dass wir uns nicht wieder so überrennen lassen, dass es uns auch Selbstvertrauen gegeben hat. Andreas, was ist dein Gefühl für das Spiel in Basel?
Gemischt einerseits, ja, müssten wir eigentlich gegen die gewinnen können, aber unentschieden würde mich auch nicht überraschen. Ich meine, wie oft sind wir schon selbstsicher in letzter Saison nach Auswärts gefahren und dann haben wir böse auf die Schnauze bekommen, siehe Belgrad.
Ja, ich hoffe, dass es nicht so wird wie in Belgrad. Aber ja, klar, also das darfst du halt nicht unterschätzen.
Die kennen sich halt auch mit Europa aus. Es ist jetzt nicht, dass sie jetzt ihre zweite, dritte Saison hintereinander seit Urzeiten wieder international spielen. Nee, die sind ja relativ oft international vertreten. Sie waren sehr oft in dieser Situation, gegen Mannschaft wie den VfB zu spielen. Das heißt, sie wissen, was sie tun. Und das ist meine Sorge.
Ja, genau. Also das ist halt nämlich auch so ein bisschen meine Sorge bei Basel, dass die natürlich einfach ein bisschen erfahrener sind. Wobei ich weiß nicht, wie viele die in den letzten Jahren Europapokal gespielt haben. Ich glaube, die sind nicht immer in die Europapokalplätze gekommen. Auch. Also vielleicht Conference League, ich weiß es nicht. Müsste ich nochmal nachgucken. Nichtsdestotrotz, ja, also es wird auf jeden Fall eine Herausforderung, aber ich glaube, eine lösbare. wenn wir das, wenn wir die Qualitäten, die wir in den letzten beiden Spielen gezeigt haben, auf den Platz bringen. Demirovic, Elkanus, Buonanni, Mittelstädt. Und ich gehe davon aus, dass all diese Spiele wieder reinrotieren werden jetzt nach dem Köln-Spiel. Ich rechne auch mit Chabot hinten drin wieder. Und genau. So viel zum Spiel gegen FC Basel. Beim FC Basel am Sonntag kommt Heidenheim von der Ostalb runter in den Kessel. Die sind Tabellen 17. aktuell mit 3 Punkten, haben am Wochenende zum ersten Mal gewonnen gegen den FC Augsburg. Das Spiel wurde leider überschattet von einem Sturz eines Fans beim vermeintlichen 3-1, was dann wieder zurückgenommen wurde. Relativ heftige Szene. Man hat auch, glaube ich, den Beteiligten angemerkt in den Interviews. Ich habe es schon im Sportstudio gesehen, sowohl Frank Schmidt als auch Sandro Wagner, wie mitgenommen die waren von der Szene. Also an dieser Stelle auch mal von uns gute Besserung nach Heidenheim an den Fan. Habt ihr noch mal was gelesen, ob die Person wieder aus dem Krankenhaus rausgekommen ist? Ist das auch nicht unbedingt, was man so das in der Stuttgarter Zeitung liest, genau. Aber auf jeden Fall.
Ich google mal nebenher.
Ja, auf jeden Fall gute Besserung. War nichtsdestotrotz der erste Sieg für Heidenheim gegen ein Augsburg, was jetzt ganz schön abgestürzt ist. Mittlerweile gefühlt. Andreas, hast du das Gefühl, dass Heidenheim jetzt in den Lauf kommen kann? Oder meinst du, Augsburg war da kein Maßstab?
Puh. Heidenheim ist ja immer so ein spezielles Pflaster für den VfB. Ich glaube, die letzten 2 Heimspiele konnten wir nicht gewinnen. Mhm. Auch in unserer Vizemeistersaison war das eher eine Zierangelegenheit. Also Heidenheim ist, glaube ich, sehr schwach in die Saison gestartet. Auch jetzt den Sieg gegen Augsburg würde ich jetzt nicht überbewerten. Mhm. Da Augsburg selber gerade ein bisschen nicht gerade auf den Level von den Bayern performt. Wie es der Trainer möchte. Ja, aber so ein klassisches Trap-Game. Wir haben schon Heidenheim schon 2-mal den Klassenhalt gerettet mit unserer Hilfe. Ich würde es jetzt kein 3. Mal tun, auch wenn ich Heidenheim in der Bundesliga gerne sehen möchte.
Ja, also auch das ist was, und ich glaube, dann ist es auch gut, dass die Länderspielpause kommt, weil dann hast du echt eine Serie an Spielen, die echt knifflig waren. Du musst halt aber dieses Spiel noch durchhalten, auch wenn es natürlich irgendwie am 6. Spieltag dann ein bisschen übertrieben klingt. Aber du hast halt viele enge Spiele, du wirst auch in Basel ein enges Spiel haben. Ich glaube, wenn die Mannschaft dann bei sich bleibt, und das ist gleich was, also Basel ist offensichtlich stärker als Heidenheim, würde ich es einfach mal sagen. Also ich schätze Basel stärker ein. Auch wenn man sieht, wer bisher für die getroffen hat, Conte, Kaufmann, Kölle und Ciencia, aber Ciencia spielt mittlerweile bei Southampton, glaube ich. Es wird schwer, glaube ich, dieses Jahr für Heidenheim. Die sind für mich einer der ersten Abstiegskandidaten, weil ich glaube, der Substanzverlust geht mittlerweile so weit, dass die es nicht nochmal schaffen, sie in der Liga zu halten, aber es kann natürlich noch viel passieren. Ja. Christian Pflichtzig ist es auf jeden Fall, oder?
Okay, jetzt sagst du mir den Gegner in der Bundesliga, gegen den es ein Pflichtzig ist für den VfB.
Heidenheim.
Jetzt bin ich gespannt.
Heidenheim.
Ja. Ja, haben wir beste Erfahrungen hiermit. Wir hauen ja Heidenheim regelmäßig.
Genau. Aus dem Stadion. Um das ein bisschen zu relativieren, in der aktuellen Situation die sind nicht gut drauf. Wir sind gerade im Fluss. Eigentlich musst du dieses Spiel gewinnen. Eigentlich gibt es keinen Grund, das Spiel nicht zu gewinnen, oder? Ja. Chris lässt sich die aus der Reserve locken.
Nee. Weil wir spielen erstmal auswärts in der Euroleague. Und dann gucken wir mal, ob wir da mit voller Kapelle wieder zurückkommen, ob da noch was passiert. Nachher rasseln Mittelstädt und Nübel zusammen und reißen sich gegenseitig das
Kreuzband. Ja, Gott. Auf. Darf mir auf meinen Holztisch.
Ja, oder Demirovic verletzt sich. Was ist dann los? Pflichtsieg, tatsächlich will ich nicht sagen. Ich erwarte, dass man gewinnt. Wir gehen, glaube ich, als Favorit da rein und gehen auch hoffentlich hinten mit 3 Punkten raus. Es ist ein Heimspiel. Es ist, was wieder dagegen spricht, es ist Vasenzeit. Da sind die meistens irgendwo anders in Gedanken. Trotz allem, ich möchte eigentlich auch, dass sie das Spiel gewinnen.
Also es wäre schon eine schöne Serie. Wie gesagt, dann haben wir insgesamt 12 Punkte aus 5 Spielen in der Liga, 6 Punkte aus 2 Spielen in der Europa League. Dann hat man auf jeden Fall erstmal ein paar Themen weg. Und das hatten wir vorhin irgendwie schon so ein bisschen angesprochen. So nach dem Motto, schwacher Saisonstart eigentlich, aber mittlerweile kann man sich eigentlich nicht beklagen über die aktuelle Situation. Dann kommt ja auch Undav, um mal auf die Auswärts zu kommen. Undav kommt ja dann spätestens gegen Dortmund, das ist das zweite Spiel nach der Länderspielpause, wieder. Genau, Silas wird auch länger ausfallen, Justin Diehl, der ist, glaube ich, auch noch nicht fit. Vielleicht kommt er nach der Länderspielpause wieder, Justin Diehl. Könnte ich mir vorstellen. Finn Jelsch ist auch erstmal bis auf Weiteres raus. Keine Ahnung, wann wir den wiedersehen. Ich glaube, Muskelverletzung an den Adduktoren ist es nicht so langwierig, aber ich glaube, dass ich glaube nicht, dass er nach der Länderspielpause wieder fit ist. Gut. Dann noch unser zweiter kleiner Werbevlog. Wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann könnt ihr uns gerne eine Rezension da lassen auf Apple Podcasts oder bei Spotify uns bewerten. Rezensionen werden auch vorgelesen. Und wenn ihr dieses Video später dann auf YouTube seht, dann könnt ihr uns gerne einen Daumen nach oben da lassen, könnt unseren Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren. Das freut uns natürlich, wenn ihr uns da auch folgt, weil das freut natürlich auch den Algorithmus. Und dann werden wir noch mehr VfB-Fans angezeigt, die so auf YouTube unterwegs sind. Gut, dann kommen wir zum Abschluss noch auf die anderen VfB-Mannschaften und die Leihspieler. Die Frauen hatten dieses Wochenende oder am vergangenen Wochenende spielfrei. Die spielen ihr nächstes Spiel am 4. Oktober, das ist der Samstag um 14 Uhr, gegen den FC Ingolstadt in der zweiten Bundesliga. Der VfB 2 hatte ja gute Ergebnisse. Am vergangenen Freitag kam ja nicht so Gutes dazu. 0-5 bei Energie Cottbus. Da kam man ganz schön unter die Räder, was ich glaube gegen Cottbus mal passieren kann. Also es gibt so ein paar Mannschaften in dieser Liga, die oben mitspielen. Ich glaube, Cottbus ist auch wieder Dritter. In der Höhe ist sicherlich zu hoch, Andreas. Aber ich glaube, insgesamt ist keine Katastrophe, oder?
Lieber einmal 5-0 verlieren als 5-1-0.
Okay, ich stelle wirklich mal das Schweinchen hier auf, ja.
Nee, ja, war eine bittere Niederlage. Passiert. VfB ist im Abstiegskampf, also die zweite Mannschaft. Muss man halt schnell abhaken können und ja.
Ja, ein bisschen ist das gelungen am gestrigen Dienstag. Da gab es ein 0-0 zu Hause gegen Wien-Wiesbaden. In der Startelf standen Amin Aldakil und Nico Nartey. Bisschen überraschend. Und Leo Stergiou saß auf der Bank. Ja. Das heißt, er dürfte auch wieder spielfit sein. Und Chris, ich habe das Spiel nicht gesehen. Aber ich habe gehört, dass Mo Sanko wieder eine Großchance vergeben hat.
Ja, ich glaube, das war, wenn ich es richtig im Kopf habe, war es wirklich kurz vor Ende. Also es war mit der letzte Ball. Und wenn er den macht, rennt er allein aufs Tor zu und scheitert am Torhüter, der ganz stark links das Bein rausstellt. Wenn er den macht, gewinnen die das Spiel. Und die gewinnen es vielleicht sogar ein bisschen glücklich, weil es gab so ein paar kritische Szenen auch. Immerhin sind sie nicht wieder so untergegangen wie gegen Cottbus, was mich echt geärgert hat. Ja. Weil ich habe echt gehofft, dass man auch dort gerade dem Trainer so ein bisschen eine einschenkt.
Ja.
Ja. Und man muss dazu sagen, schön die zweite wär's. Mannschaft hat mehr Punkte geholt gegen Wiesbaden als die erste Mannschaft, oder?
Das stimmt. Das ist wohl wahr. Das stimmt. Ja, genau. Ja, also es sind zwar jetzt zwei Spiele, wo in denen wir nicht getroffen haben. Und nochmal zu Sanko, der wird ja immer noch mal wieder als Alternative wurde in die Alternative für die Bundesliga ins Spiel gebracht. Ich glaube, in so Spielen zeigt sich dann halt, dass er halt in der Bundesliga auch, also dass aktuell für die Bundesliga halt nicht reicht und dass er halt kein Undav-Ersatz ist für die erste Mannschaft. Wie dem auch sei, der VfB ist jetzt 13. in der Liga mit 12 Punkten, 3 Siege, 3 Unentschieden, 3 Niederlagen, 9-14 Toren und das nächste Spiel ist am Sonntag um 19.30 Uhr. Was ist das eigentlich für eine Anschlusszeit? Das kannst du auch nur mit zweiten Mannschaften machen. Wir spielen nämlich bei Hoffenheim 2. Und interessanterweise kann man ja, ich komme gleich noch zu den anderen Spielen, kann man ja am kommenden Wochenende das ganze Wochenende VfB schauen. Man kann am Freitagabend kann man die U17 sehen gegen Ingolstadt. Am Samstag kann man erst die U19 sehen, dann die Frauen, am Sonntag die erste Mannschaft und wenn man ganz wild ist, fährt man noch nach dem Bundesligaspiel gegen Heidenheim nach Hoffenheim, um die zweite Mannschaft bei der zweiten von Hoffenheim zu sehen. Also wer das macht, kriegt ein Fleischstädtchen. Gut, wir kommen mal auf die U19, die hat 2-1 gewonnen gegen Regensburg am vergangenen Wochenende. Enes Rezepi mit seinem 8. und seinem 9. Saisontor im 8. Spiel. VfB ist Tabellenführer dieser Vorrundenliga mit 16 Punkten, 5 Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlage, 21-10 Tore. Da läuft es also, wie man das von der U19 des VfB eigentlich gewohnt ist. Und am kommenden Samstag, ich habe es gerade schon angedeutet, 12.30 Uhr zu Hause geht es gegen den FC Augsburg. und zwar in der zweiten Runde des A-Junioren-DFB-Pokals. Die U17 hat 1:1 in Freiburg gespielt am vergangenen Wochenende. Das war der nachgeholte zweite Spieltag. Ertuğrul Yiğit traf für den VfB und am Dienstag war das Spiel, glaube ich, der fünfte Spieltag dann 4:2 in Sandhausen, hieß am Ende Kirill Serdjuk mit seinem dritten Tor, Alind Taki, Kian Speidel und Atta Cebi trafen für die U17 und der VfB ist das nächste Vorrundengruppe Vierter mit 7 Punkten und wie gesagt, die spielen am Freitag um 17 Uhr zu Hause gegen Ingolstadt, ist auch, glaube ich, fast alles Heimspiele, genau, die Frauen spielen daheim. Die U17 spielt daheim, die U19 spielt daheim nur der, und die erste Mannschaft spielt daheim, nur die zweite spielt auswärts. Unsere Leihspieler, Jairzinho Malanga wurde erneut eingewechselt, Elversberg spielt weiter oben mit, gewinnen 1:0 gegen Kiel, er wurde nach 76 Minuten eingewechselt und Elversberg ist aktuell punktgleich Zweiter, punktgleich mit Darmstadt mit 16 Punkten. Jovan Milosevic trifft und trifft und trifft. Am 10. Spieltag der serbischen Superliga trifft er beim 2:0 gegen OFK Belgrad für Partizan zum 2:0, sein sechstes Saisontor schon, also in der Liga. Wurde nach 89 Minuten dann ausgewechselt. Partizan ist aktuell Zweiter mit 22 Punkten. Da bin ich echt mal gespannt, wie der sich noch weiterentwickelt im Verlauf der Hinrunde. Man konnte jetzt lesen, dass Partizan sich jedes Tor mit einem Lachen und einem weinenden Auge so ein bisschen anschaut, weil natürlich jedes Tor die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass wir den zurückholen im Winter für die Rückrunde. Dennis Seim, auch über den gibt es Positives zu berichten, spielt 2:0 mit Paderborn gegen Kaiserslautern, das 4:0 Spiel in Folge. Ist jetzt seit 407 Minuten, ich habe es extra ausgerechnet, seit 407 Minuten ohne Gegentor und Chris, das ist schon krass, oder? Ich meine, der Junge ist 19, der wird, glaube ich, im Dezember 20, hat in der dritten Liga sich bewährt, wird ausgeliehen in die zweite Liga und klar, da gehört natürlich auch immer eine Abwehr dazu, aber da dann einfach mal 4 Spiele in Folge 2:0 zu spielen und ich habe ein bisschen in den Ticker geschaut, der musste auch durchaus was abwehren, das ist schon beeindruckend, oder?
Es sind 7 Spieltage in der zweiten Liga und er ist der Stammtorhüter. Ja. Und ich glaube, er ist unangefochtener Stammtorhüter und da geht aktuell die Laie perfekt auf.
Ja.
Weil wir haben zwar einen gut bei Bayern, aber ich glaube nicht, dass es Nübel sein wird.
Nee.
Und ich finde es dahingehend gut, einfach zu wissen, dass, wie gesagt, der Plan da aufgeht und dass wir dann mit Dennis Simon wahrscheinlich nächstes Jahr einen extrem stabilen Torhüter haben, den so viel jetzt auch nicht mehr beeindruckt. Ja gut, klar, Bundesliga dann auch nochmal was anderes, wenn du dann mal wirklich in Dortmund, in München und so spielst. Oder vor halt den leeren Rängen in Hoffenheim. Obwohl, die sind ja nicht so leer, wenn wir da sind. Beim Heimspiel. Aber ja, finde ich gut. Auch da scheint ein Plan zu laufen, aufzugehen mal. Und es ist doch auch schön, dass wir das wieder haben. Wie viele Jahre hatten wir jetzt mit Leihspielern, wo es nicht so funktioniert hat? Ja. Wo man ja froh war, dass sie vielleicht wieder da waren oder dass wir uns dann in die dritte Liga stecken konnten. Deswegen, ich bin da sehr, sehr positiv gestimmt und ich habe da Bock drauf, auch den bei uns im Tor zu sehen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und da muss man immer auch mal wie bei Atubolu, halt, glaube ich, auch mal eine Einstiegssaison in der Bundesliga zugestehen, weil ich glaube, langfristig können wir da echt nur davon profitieren. Andreas, du wolltest noch was sagen?
Der Rekord ist übrigens 8 Spiele in Folge, also.
Ja, ich habe es gelesen, Bielefeld, ne?
Ja.
Ja, Bielefeld vor ein paar Jahren, glaube ich, auch als sie aufgestiegen sind.
Genau.
Genau, wir kommen noch zu Laurin Ulrich, für den läuft es gar nicht gut. Laurin Ulrich verliert 0:1 in Karlsruhe. Mit Magdeburg hat immerhin durchgespielt, aber Magdeburg ist aktuell Tabellenletzter mit 3 Punkten und auch für Ex-VfB-2-Trainer, Name gerade entfallen, sieht das natürlich nicht gut aus. Genau der.
Andreas, mir fällt gerade der Name auch nicht ein.
Ja, genau.
Markus Fiedler.
Markus Fiedler, danke. Genau, Markus Gerne. Fiedler. Ich hoffe mal, dass man ihm in Magdeburg die Zeit gibt. Weil, also ich finde es schade für ihn, wenn er da irgendwie direkt nach ein paar Spielen Tagen rausfliegt, aber ja, also
ja, ich denke, wenn die jetzt verlieren, ist er weg, weil Länderspielpause.
Ja, ich könnte es mir auch vorstellen, würde mir ein bisschen leid tun für ihn, weil dass du von einer zweiten Mannschaft den Sprung in den Profibereich schaffst, also in den wirklichen Profibereich. Das ist schon ganz cool, aber gut, muss ja nicht das Ende sein. Ja. Kann ja als Co-Trainer dann bei uns wieder anfangen. Und so probieren. Gut, wir sind fertig mit unserer Aufnahme. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wir hören uns dann nach hoffentlich den Siegen in Basel und gegen Heidenheim. Auf jeden Fall nächste Woche in der Länderspielpause. Wann genau, müssen wir nochmal schauen. Genau, euch beiden, vielen Dank für die Zeit heute Abend.
Gerne.
Allen Zuschauern, bei uns auf Twitch auch, vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören. Und genau, euch allen eine schöne Woche. Jetzt hätte ich fast vergessen, das Outro anzumachen, aber jetzt können wir ein bisschen über das Outro labern. Also, bis nächste Woche, macht's gut. Ciao.
Ciao.